Sören Kropfenfilm, Ausgabe Nummer 276, heute am 6. April 2012. Mein Gast ist Wladyslaw Raab, alias Greyhunter, und es geht um unidentifizierte Begegnungen. Und natürlich gibt es auch heute wieder den Cropcom, jenen Live-Chat, mit denen sich Zuhörerinnen dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können. Erreichbar über die Website von CropFM, CROPFM.at, CropFM.at, lesen Chat hier ein und freue mich schon auf eure Fragen. Ja, den Newsletter zu dieser Sendung kann man abonnieren von der Startseite aus. Man kann mir sehr gerne mailen. Link findet sich ebenfalls gleich unter dem Header oder einfach an cropfm@mur.at. Das Ganze erscheint als Podcast in einem Archiv mit eben über 270 Sendungen. Man kann einzelne Beiträge auch direkt verlinken mit Hilfe der Direktlink-Funktion. Die Sendung hat auch ein Forum quasi, das ihr zugehörig ist, betreut von Valatur, Unarmed, Wingman und Eraser. Coverbild ist heute wieder von Matthias Töpfer gestaltet. Auf der Startseite findet man einen Link auf das CropFM-Shirt und auch das Icon mit dem rosa Herzen, falls jemand diesem freien Radioprojekt eine kleine Spende zukommen lassen möchte. Geht über PayPal oder als Überweisung. An dieser Stelle immer ein großes Danke an alle, die das schon getan haben. Wird gehostet von Fetznetz. Gerd Brandner erweitert über der Konsole fetznetz.it, der Host von CropFM. Wenn sich unter der Haut etwas Fremdes bewegt, eine Szene wie aus einem Horrorfilm, Betroffene berichten von Juckreiz und dem Gefühl, es bewege sich etwas unter ihrer Haut. Das Phänomen wird Morgellons genannt, Infektionen sind es nicht. 2008 leitete die Gesundheitsbehörde eine umfassende Untersuchung ein. Nach 4 Jahren wollen die Experten nun zu dem Ergebnis gekommen sein, dass Morgellons nur in der Psyche der Betroffenen existiert. Für die Betroffenen sind die Symptome jedoch real. Sie berichten von stechendem Juckreiz und dem Gefühl, etwas bewege sich unter oder auf der Haut fort, also sicherlich absolut nichts Angenehmes. Und einige Menschen gaben sogar an, schon seit Jahrzehnten darunter zu leiden. Ein verwirrter JetBlue-Pilot von Passagieren überwältigt, eine wirklich seltsame Meldung. Panik an Bord von JetBlue Flug 191. Ein verwirrter Pilot sorgte auf dem Weg von New York nach Las Vegas für Angst und Schrecken. Mitten während des Fluges fing der Mann plötzlich an, im Cockpit wirr Knöpfe zu drücken. Keine gute Idee. Der Co-Pilot schickte seinen Kollegen geistesgegenwärtig auf die Toilette und versperrte dann sofort die Cockpit-Türe. Zeugen berichten, dass der verwirrte Pilot die Tür gewaltsam wieder öffnen wollte. Dann sei der fast 2 Meter große Mann im Gang herumgelaufen und habe den Passagieren geraten zu beten. Außerdem habe er Irak, Al-Qaida, wir stürzen alle abgeschrien. Also das braucht man sicher nicht auf einem Flug. Und was da genau passiert ist, hat man da nicht mehr erfahren. Jedenfalls, ich hoffe, der Mann fliegt so bald nicht mehr. Die UFO-Akten des Auswärtigen Amtes. Nicht nur der Bundestag, sondern auch das politische Archiv des Auswärtigen Amtes ist im Besitz von UFO-Akten. Doch eine Veröffentlichung durch Exopolitik Deutschland hat das politische Archiv verboten. Auch beim politischen Archiv des Auswärtigen Amtes gibt man sich zugeknöpft, wenn es um UFO-Akten geht. Solche gibt es dort tatsächlich. Im Bestand der Auslandsvertretungen NA des politischen Archivs in Archivband Nummer 11012 sind sie enthalten, und sie enthalten aufschlussreiche Korrespondenz zwischen der ständigen Vertretung Deutschlands bei der UNO und dem Auswärtigen Amt aus dem Jahr 1978, als Grenada einen Resolutionsentwurf zur Gründung einer UFO-Behörde auf Ebene der Vereinten Nationen einbrachte. Mal sehen, was da noch weiter passiert. Ein Bericht auf exopolitik.org. Und unterdessen gibt es nun auch eine DGUFO-Dependance in Österreich und somit eine recht gute Anlaufstelle für Zeugen von unidentifizierten Objekten. Aber natürlich auch mein Gast heute freut sich immer über Zeugen und ich natürlich auch, denn es gibt ja die Miniserie Trau deinen Augen nicht. Und falls jemand den Mut hat, darüber einfach zu berichten, was er da gesehen hat, bitte bei mir melden. Robert Fleischer wird voraussichtlich Mitte Juni wieder live auf CropFM über die dann aktuellen Entwicklungen berichten, unter anderem eben die UFO-Akten des Auswärtigen Amtes. Ja, die schiere Existenz des sogenannten UFO-Phänomens ist hinlänglich bewiesen, meiner Meinung nach. Und in unzähligen, zum Teil hervorragenden Publikationen in Text, Bild und Ton dokumentiert. Doch wenn man manche der geschilderten Interaktionen genauer betrachtet, zeigt sich, dass wir keine simplen Antworten erwarten dürfen. Viele Berichte von Nahbegegnungen mit dem Phänomen sind verstörend und selbst UFO-Forscher blenden oftmals bestimmte Aspekte der Berichte aus, um das Ganze irgendwie handhabbar zu machen. Durchaus verständlich auch. Aber mein heutiger Gast hat sich so tief wie kaum ein anderer im deutschsprachigen Raum in den Hasenbau vorgewagt und nach Antworten gesucht. Ladislav Raab alias Greyhunter, live auf CropFM, jetzt gleich. We'll be right back. Der 1970 in St. Petersburg geborene Wladislav Raab ist Forscher und Autor und beschäftigt sich seit rund 30 Jahren mit dem UFO-Phänomen. Sein Arbeitsschwerpunkt sind Falluntersuchungen, UFO-Entführungsfälle und Begegnungen mit fremdartigen Wesen. Und heute ist er zu Gast bei mir, schon das zweite Mal. Hallo Wladislav, kannst du mich gut hören?
Ja, hallo Tarek, ich kann dich ein bisschen weit entfernt und schwach hören.
Ja, ich wird's jetzt besser.
Minimal, ja, es war vorhin besser, als wir...
Ja, das war das Telefon, aber der Hybride natürlich, der hat seine eigenen Gesetze. Aber okay. Ich hoffe, es wird gehen so, ja?
Ja, wenn ich was nicht verstehe, gebe ich wieder Meldung.
Genau, dann musst du einfach nachfragen, so ist es.
Ah, genau.
Okay. Der Anstoß zu dieser Sendung war ja ein Mailverkehr zwischen uns und da ging es um einen Fall, den du dann kurz geschildert hast, der glaube ich auch in einem deiner Bücher, nein, nicht einer deiner Bücher, sondern einem anderen Forscher einmal in seinem Buch vorkam. Es war ein Fall 1969 in Brasilien,
ja,
der also da wirklich aufhorchen lässt. Vielleicht zum Einstieg schilder das doch einmal, was da passiert ist.
Ja, die Quelle an sich ist ein portugiesischer Forscher, der sich ja 1900, also vielmehr mit den Marienerscheinungen in Fatima 1914 beschäftigt hat. Und er hat ja da verschiedene Parallelen im Erscheinungsmuster gesehen zwischen der angeblichen Marienerscheinung und eben diversesten UFO-Vorfällen. Und er hatte da zu der Zeit Kontakt zu einer brasilianischen UFO-Gruppe und die hatten damals eben einen Bericht, der ereignete sich knappe 150 Kilometer entfernt von der Metropole Brasilia entfernt. Da war es so, dass da ein, man kann sagen Aussteiger, also er hatte dann vorher so seinen Beamtenstatus dann gehabt, hat dann gewechselt in den Farmbereich, hat sich da eben halt dann, wie gesagt, eine Farm besorgt und hatte dann, nachdem er sich da entsprechend eingelebt hatte und auch schon soweit eingerichtet war, dann plötzlich bemerkt, dass mit einer schönen Regelmäßigkeit Tag um Tag so eine merkwürdige Himmelserscheinung bei dem auftaucht, die dann eben halt dann also vom Himmel herabsinkt und sich dann also im direkten Areal seines Bauernhofs dann eben bewegt. Und nachdem sich das die ganze Zeit ja ereignet hat, war es dann so, dass er ein paar Freunde kontaktet hat, mit der Bitte, sich das Ganze mal aus einer gewissen Entfernung anzusehen, weil er wüsste da eben halt dann auch keine Erklärung dafür. Und an dem einen speziellen Tag, was dann tatsächlich so, da waren also insgesamt 13 Personen mit dabei, ein brasilianischer General war auch mit dabei, der war so allerdings Privatvertreter einer recht bekannten brasilianischen UFO-Gruppe, der SBDV. Und gut, der langen Rede kurzer Sinn, die Gruppe stand in einiger Entfernung von diesem Farmland oder von diesem Bauernhof, beobachtet die ganze Szenerie dann mit den Ferngläsern und hier splittet die ganze Geschichte eigentlich in zwei verschiedene Handlungsmuster auf. Handlungsmuster Nummer eins ist der Zeuge, der jetzt eben halt dann wieder auf seiner Farm steht, der beobachtete dann eine Lichterscheinung. Aus dieser Lichterscheinung schälte sich dann so eine klassische UFO-Form, also wie man es kennt, das ist dann eben mal so zwei Untertassen, die da scheinbar an der Oberseite miteinander irgendwie verhaftet sind oder verklebt sind. Und dieses Objekt näherte sich ihm und eine kleine Treppe ging auf, ein kleines Wesen erschien, also einer von diesen kleinen Humanoiden. Und dieses Wesen hatte da auch so einen einteiligen Anzug mit so einem Gürtel und drückte dann auf den Gürtel, also dort auf einen Knopf und man sah dann in einiger Entfernung dann eben halt ein anderes Licht herumfliegen. Und in dem Bericht wird dann eigentlich nicht mehr näher darauf eingegangen, was dann noch passiert ist. Eine effektive Quintessenz war halt, dass die beiden sich dann irgendwie dann noch wohl noch besprochen haben, also da muss wohl telepathisch irgendwie Kommunikation erfolgt sein und dann flog dieses Wesen weg. Interessant war allerdings das, was die Zeugen beobachtet haben, die ja in sicherer Entfernung mit den Ferngläsern dabei waren, die sahen effektiv sowohl den Zeugen, also den Bauern, der da eben halt entstand und die bemerkten dann eben halt dann tatsächlich auch eine Lichtkugel, die sich ihm näherte und diese Lichtkugel veränderte ihr Outfit überhaupt nicht. Das heißt also, der Mann stand neben der Kugel, interagierte mit ihr, aber es war weder ein UFO zu sehen, noch irgendein Ufonaut, der da eben halt dann aussteigt und dann auf seinen Gürtel zeigt und ähnliches. Und auch da ging es dann eben halt dann so aus, dass dann diese merkwürdige Lichtkugel dann davonflog. Und und als die Zeugen sich dann wieder zusammengestellt haben, haben sie halt festgestellt, dass dieses eine Erlebnisszenario völlig anders erlebt worden ist.
Ja, das ist halt ein wirklich seltsamer Vorfall, vor allem deshalb, weil eben diese Menschen völlig verschiedene Dinge beobachten, oder genau deshalb, ich meine, jetzt abgesehen von der UFO-Sichtung, aber davon gibt es ja relativ viele. Wenn man sich das jetzt ein bisschen genauer anschaut, und diese Lichtkugeln werden ja sehr oft beobachtet.
Das ist richtig,
das ist ja das Lustige. Objekte eigentlich seltener. Fälle, wo also klar beschrieben ist, in dem Fall von zwei Zeugen, dass also ein Objekt, oder in Kombination von drei Zeugen, dass ein Objekt von verschiedenen Leuten verschieden wahrgenommen wird, zur selben Zeit, davon gibt es sehr wenige. Das könnte aber einer dieser Fälle sein, die quasi der Schlüssel sind, oder einer der vielen Schlüssel. Ich meine, was passiert da? Was gibt es da für Erklärungsmodelle, deiner
also
Meinung nach?
Also ich kann das vielleicht an einem anderen Beispiel. Ich habe nur ein ganz kurzes Problem. Und zwar, ich merke, ich habe bei mir eine Rückkopplung. Das heißt, ich höre mich selber reden.
Ja, da kann ich jetzt nichts dagegen tun, leider.
Okay, ja, also, das war ein wenig irritierend, aber ich kann das vielleicht mal ganz kurz fassen, um was es da geht. Ich hatte ja vom Johannes Fieberg ja, hatte ich ja schon mal im ersten Interview erwähnt, hatte ich ja auch die Adressen bzw. Telefonnummern von anderen Zeugen bekommen, die ja so merkwürdige Dinge erlebt hatten. Und da ging es da um eine Gruppe, die sich in Norddeutschland dann zusammengeschlossen hat. Das waren also 5, 6 Abductees. Und eines Tages saßen die dann eben halt dann im Garten, waren beim Grillen, und dann passiert etwas völlig Bizarres. Das heißt also, am Rande dieses Gartens tauchte ein klassisches UFO auf. Aus diesem UFO kamen zwei Wesen. Das Kuriose ist, dass also von dieser ganzen Gruppe, von den 6, 7 Leuten, die da waren, nur zwei dieses Wesen gesehen haben. Und zwar waren das also zwei Geschwister. Und das Kuriose war, die eine Schwester hörte aber nichts, sie sah die Wesen, hörte aber nichts, und die zweite Schwester hatte dann also sowohl das Objekt gesehen, als auch das Wesen, und hörte dann eben halt dann aber auch so einzelne Botschaften, die also dieses Wesen dann an sie richtete, also sinngemäß, es solle dann nicht rauchen oder seien da irgendwelche Giftstoffe dort zu sehen, an sich eine völlig bizarre Situation. Aber auch da war es eben mal das Gleiche, ich habe ja dann mit den Zeugen telefoniert, und die haben mir Stein auf Bein geschworen, dass sie es so gesehen hatten. Und da ist natürlich dann wieder die Parallele zu den Marienerscheinungen. Da weiß man ja, es waren ja drei Seherkinder in Fatima, und bei denen war es ja auch so, also die eine hat dann scheinbar alles gesehen, und die anderen beiden haben halt nur also die schemenhafte Struktur gesehen und konnten aber nichts hören. Also es scheint sich um ein Phänomen zu handeln, das sich rein subjektiv den verschiedenen Personen individuell anpassen kann.
Ja, war das Feedback jetzt ein bisschen besser, die Rückkopplung zwischendurch?
Also bis jetzt höre ich mich selber, und das Problem ist halt, ich höre dich dann gar nicht mehr, weil ich das nicht unter Stimme nicht so unterscheiden kann, ja, was da jetzt meine Stimme ist und ob du irgendwelche Anmerkungen machst. Das ist ein bisschen schwierig jetzt momentan.
Okay. Ja, sorry, ich kann mir jetzt technisch leider nicht lösen.
Okay.
Ist eine Eigenheit des neuen Hybriden wahrscheinlich. Ich habe jetzt zwar versucht, den Sendlevel ein bisschen zurückzudrehen.
Okay.
Aber ja. Gut, müssen wir damit leben heute.
Okay.
Wahrscheinlich auch die nächsten Sendungen.
Ja, das kriegen wir schon gebacken. Aber es sind die Aliens, die wollen das hier verhindern.
Ja, ich glaube, es ist eher die Schaltung hier. Das ist natürlich schon ein sehr interessanter Aspekt des Ganzen. Also es scheint so, als wäre tatsächlich objektiv ein Lichtphänomen vorhanden. Meistens wird das, also zum Beispiel in den NARFA, in Texas, in den Fällen dort, hat man das ja auch wirklich versucht zu messen und hat das mit Infrarotkameras etc. Es scheint sich um Kaltplasma zu handeln, keine Ahnung. Die Physik dahinter ist, glaube ich, noch fast niemandem wirklich ganz klar, oder niemanden eigentlich. Das heißt, Lichtkugeln, die durch irgendeinen seltsamen Effekt auch in dieser Form gehalten werden. Und dann gibt es aber die verschiedensten Erlebnisse, die Leute haben, wenn sie sich diesen Phänomenen nähern. Und die Vermutung liegt natürlich irgendwie nahe, dass das eine Beeinflussung ist, eine direkte dieser Phänomene auf die Leute. Die Frage ist aber, warum sehen die so konkrete Dinge? Ist es da nicht sehr wahrscheinlich, dass eigentlich das Glaubenssystem, das derjenige oder diejenige hat, dann da eine Rolle spielt? Die einen sehen dann eben die Jungfrau Maria und die anderen ein lustiges Alienmännchen oder einen furchteinflößenden Grey. Was hältst du von dieser These?
Ja, es ist so, dass ich muss das vielleicht von einer anderen Warte her nochmal kurz ansetzen. Ich lese jetzt derzeit so eine Buchreihe, die nennt sich Haunted Skies. Da werden also die ganzen britischen UFO-Vorfälle in chronologischer Reihenfolge dargestellt. Und das ist ganz interessant, beginnt in den 40ern und soll also bis in die Gegenwart gehen. Bis jetzt sind es vier Bände, also wir sind jetzt 1970, 75. Und was mir da eben halt dann aufgefallen ist, sind eigentlich zwei oder drei verschiedene Aspekte, die meiner Meinung nach sehr signifikant sind und innerhalb der UFO-Szene gar nicht besprochen werden, weil es eigentlich kaum jemanden interessiert. Punkt 1, die meisten, also 80, 90, 95% der Lichtersche also der UFO-Erscheinungen, um die es geht, sind zu Anfang der Sichtung erstmal reines Licht. Das heißt, das Licht nähert sich dem Zeugen oder es umfliegt ihn und nimmt erst dann Stück um Stück sozusagen eine quasi materielle Form an. Das heißt also, dass aus dieser Lichtkugel dann eben halt dann praktisch ein scheibenförmiger Flugkörper wird oder eben halt dann also irgendein andersgestaltiges Vehikel. Das ist also der erste Aspekt, der mir dann aufgefallen ist. Der zweite Aspekt hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, ist die unglaubliche Vielfalt an UFO-Formen. Bis dato ist es eben halt so, wir gehen ja immer nur davon aus, UFO ist gleich fliegende Untertasse, also Scheibe. Der Vorteil an dieser Buchserie Haunted Skies ist, die haben da die Originalskizzen von den Zeugen drin und ich muss sagen, ich habe mich komplett durch diese vier Bände bis jetzt durchgelesen. Ich kann dir sagen, es gibt nicht eine einzige Schilderung, nicht ein einziges Skizze, die auch nur im entferntesten mit einer anderen eben mal dann übereinstimmt. Das heißt, dass also in Großbritannien effektiv, wenn ich wenn man diesem Datenmaterial glauben kann, wir praktisch seit 46, 47 bis 1975 Objekte hatten, die in der Regel nur ein einziges eben halt dann aufgetaucht sind. Wie sich das jetzt phänomenologisch erklärt, das kann man ja dann noch später dann beurteilen. Ein dritter Aspekt, der mir aufgefallen ist, ist, dass wir nicht mit wirklich festen Formen zu tun haben. Das heißt, es gibt sehr viele Zeugenberichte, da werden jetzt beispielsweise zylinderförmige Objekte beobachtet. Wenn diese Objekte sich nähern, werden die dann plötzlich zu Dreiecken, wenn sie dann also entsprechend weiterfliegen, nehmen sie völlig andere Formen an, was jetzt sicherlich nicht mit dem, nicht mit der Perspektive oder mit dem Winkel zusammenhängt, sondern es scheint tatsächlich effektiv so zu sein, dass diese Objekte im Flug, und da gibt es nicht nur die britischen Berichte, sondern es gibt auch eine ganze Reihe von amerikanischen und kanadischen Berichten, wo das hervorgeht, dass diese Objekte scheinbar nicht das sind, was wir uns vorstellen. Also materielle Flugkörper, also Nuts and Bolts, also praktisch so Nieten und Bolzen, wo man jetzt sagen kann, dass es dann fixe Objekte sind, sondern es scheint irgendein Phänomen zu sein, das sich eben halt wie so ein Shapeshifter, wie ein Gestaltwandler eben halt dann verändert. Und zwar oftmals wirklich in absoluter Nähe von den Zeugen.
Das ist natürlich seltsam. Und, aber man muss jetzt fairerweise halt auch dazu sagen, es gibt natürlich auch Fälle, wo also Leute davon berichten, dass sie diese Objekte wirklich angreifen, dass sie zu ihnen hingehen, dass sie also wirklich zumindest jetzt taktil merken, dass das ein festes Objekt ist.
Das ist richtig, ja. Es gibt ja den verstorbenen deutschen Forscher, den Ernst Meckelburg. Der hat das UFO-Phänomen ja aus zwei verschiedenen Perspektiven heraus gesehen. Also zum einen eben halt dann aus der klassisch-ufologischen Sicht, zum anderen war es so, dass er sich ja auch mit diesen ganzen paranormalen Phänomenen beschäftigt hat. Und er meinte, er hat sich ja auch vor allem mit diesen Fällen spezifisch beschäftigt, wo wir dann in so wo es also ganz tief in den Kaninchenbau hineingeht, ja, Fälle, die dann also quasi materielle Objekte hervorgeben. Das heißt also, das extremste Beispiel war, dass ein vermeintliches UFO dann eben halt dann also auf dem Boden gelandet war, aber zur Hälfte im Boden eingesunken ist. Es scheint also verschiedene Stadien zu geben, in denen sich diese Materialisationen verfestigen. Und er prägte dann also den Begriff der quasi-materiellen Projektion. Das heißt also, dass diese Objekte sich, wenn es denn sein muss, so weit verdichten können, dass man sie angreifen kann, dass man darauf rumhämmern kann, dass sie wirklich physisch wirken. Auf der anderen Seite ist es aber dann so, dass man dann auch stellenweise wirklich Berichte hat, wo dann, ja, weiß ich nicht, man durch diese Objekte hindurchlaufen kann, dass sie sich dann völlig auflösen und ähnliches. Also der Grundgedanke wäre eben halt dann der, dass wir es mit Objekten zu tun haben, die sozusagen ihre physische Dichte also minimieren können und maximieren. Also das geht ja zumindest aus den Sichtungsberichten hervor.
Ja, aber irgendwie passt nichts zum anderen, weil in dem eingangs besprochenen Fall aus Brasilien, da ist es ja so, dass diese Objekte eine verschiedene Wahrnehmung projizieren. Also das heißt, sie können sich in verschiedensten Aggregatzuständen, in verschiedenste Aggregatzustände transformieren und sie können dann auch noch verschiedene Bilder in die Köpfe verschiedener Beobachter projizieren oder ist es vielleicht in dem Fall so, dass man dieses Objekt nur erkennen konnte, wenn man in die Nähe ging, jetzt wieder auf den Brasilien-Fall zurückkommend?
Nein. Also ich persönlich gehe schon wirklich darauf aus, ich meine, man muss natürlich in der, sagen wir mal, in der Beurteilung der Fälle dann soweit natürlich dann schon geschmeidig sein, ja. Ich meine, es ist halt in der Regel so, dass ja die meisten Berichte, das sind ja keine unmittelbaren Nahbegegnungen, wo sich das jetzt hier in ein, zwei oder drei Meter Bereich abspielt jetzt, also in der Regel. Das heißt also, es scheint tatsächlich so zu sein, dass also irgendetwas in der Atmosphäre herumschwirrt, das eben seine Objektform beliebig verändern kann, aus welcher Motivation heraus auch immer, und dann eben halt dann auch diese merkwürdigen Effekte aufweist, die wir ja dann beobachten können. Ich glaube, die Quintessenz des Ganzen ist halt, dass wir nicht das sehen, was wirklich da ist.
Ja, und dass also diese Objekte offenbar auch jetzt nicht unbedingt das sind, was wir jetzt vielleicht vor 50, 60 Jahren geglaubt haben. Also die, ich sage mal, relativ simple Hypothese von Außerirdischen, wie man sich das klassisch vorstellt, fällt ja eher auseinander wie ein alter Schuh angesichts dieser Fälle. Und auch diese, ich nenne sie jetzt mal High Strangeness Fälle, also diese wirklich absolut paradoxen und eigentlich absurden Beschreibungen, sind ja absolut keine Einzelfälle, weil sonst könnte man sie ja auch irgendwie, okay, der oder diejenige war da unter Stress und hat sich dann irgendwas eingebildet. Aber das ist ja auch nicht ganz haltbar, oder?
Ja gut, das mit dem High Strangeness Bereich, also das ganze UFO-Phänomen ist High Strangeness. Ja,
aber ich meine jetzt diese Nahbegegnungen, wo jetzt also vor allem diese Objekte sich verändern, wo sie also Aggregatzustand verändern oder wo verschiedene Zeugen, also dieser Brasilien-Fall ist ja auch nicht der einzige Fall, wo so etwas geschildert wird, wo also verschiedene Zeugen völlig verschiedene Objekte wahrnehmen oder sich das Objekt in einen Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg verwandelt.
Ja, diese Nick Redfern-Geschichte.
Ja, habe ich heute auf deinem Blog gelesen und dann wieder in eines dieser Dreiecke, die man dann gemeinhin TR3B nennt. Ja, ich meine, es ist, und diese Fälle, ja, sind eben auch keine Einzelschilderungen und wären auch von, jetzt man sagt so schön, glaubhaften Zeugen, das sind also Zeugen, die jetzt keine Disposition haben, irgendwie durchzudrehen oder und so weiter. Ja, also, und unsere ganze Diskussion heute findet ja unter der Prämisse statt, dass wir jetzt nicht mehr über die Existenz, über die simple Existenz dieser Objekte uns unterhalten wollen, sondern eigentlich versuchen wollen herauszufinden, okay, diese Beobachtungen werden gemacht und werden teilweise auf Radar etc. festgehalten. Es gibt da ungefähr 30 Sendungen im Archiv, da kann man sich also gut informieren und im Netz, es quillt über vor wirklich hervorragenden Informationen zu diesem Thema. Ja, und diese Erfahrungen werden eben gemacht, wenn sich Menschen, also diese unidentifizierten Begegnungen, wie wir sie nennen, werden gemacht, wenn sich also Menschen diesen Objekten, und Objekte sind es wohl, nähern, aber ab dann wird es einfach strange, konfus.
Ja, also wir wissen halt nicht, ob es wirklich Objekte sind. Also wie gesagt, also die Objekte...
Ja, aber
also,
Moment, die, das ist eine wichtige Frage. Objekte, ich meine, es ist... Irgendetwas ist objektiv da. Das heißt, verschiedene Zeugen nehmen etwas wahr. Das heißt, in dem Sinn spreche ich jetzt von einem Objekt. Also es ist etwas vorhanden. Irgendeine Wechselwirkung ist da, die von verschiedenen Leuten wahrgenommen wird. Es wird verschieden wahrgenommen, das ist halt das Problem. Aber es ist schon auf eine gewisse Art objektivierbar, oder?
Ja, wir müssen, glaube ich, ja mal ganz kurz klären, was wir so unter Objekt verstehen. Also Objekt ist meiner Meinung nach praktisch das, was von den Zeugen geschildert wird. Das heißt also, der Zeuge schildert jetzt, sagen wir mal, eine Flugscheibe, ja, und aus dieser kommt dann eben halt dann ein kleines Wesen. Also das wäre für mich dann effektiv das Objekt. Also wirklich ein, ja, sagen wir mal Raumschiff, also so wie man das dann in der klassischen Arbeitshypothese kennt. Der Grundstock des Ganzen ist es aber oftmals nicht. Das heißt also, die meisten von diesen Objekten sind dann eben halt dann einfach nur irgendwelche Lichtkugeln. Und in der Ufologie hat sich das dann eben halt dann so weit fortgesetzt, dass man jetzt sagt, das sei jetzt eben halt dann einfach nur praktisch die unglaubliche Leuchtleistung, die jetzt also praktisch dann unmöglich macht, die wahre physische Struktur zu erkennen. Ich persönlich sehe es eigentlich eher so, dass dieses Licht, dieses Plasma, sagen wir mal, diese Intelligenz erst gewisse Formen annimmt und erst nachdem sich diese Intelligenz, sagen wir mal, so transformiert hat, dass wir sie auch als Menschen erkennen können, aha, Untertasse, aha, Außerirdischer, beginnt dann eigentlich hier erst beginnt hier erst diese Wechselwirkung. Man weiß ja beispielsweise, dass diese merkwürdigen Lichtkugeln, die da in Hessdalen herumfliegen, die jetzt also auch sicherlich nicht geologisch erklärbar sind, einfach aufgrund der Geschwindigkeiten, die sie da erreichen oder aufgrund dessen, dass sie jetzt im Schnee irgendwelche merkwürdigen Kornkreise, also Kornkreise, Schneekreise hinterlassen, und dann eben stundenlang unterwegs sind, mit diesen Objekten findest du keine Kommunikation. Aber wenn sich diese Lichter eben halt dann in irgendeine bestimmte Form geben, mit der du etwas anfangen kannst, dann beginnt dann eben halt die Kommunikation. Nur das Problem ist, diese Lichter sind nicht das Objekt, diese Lichter sind nicht die Kreaturen, sondern das ist dann eigentlich eine Art Maskenspiel.
Ja. Die Frage ist halt, okay, wenn wir das jetzt weiter zerlegen, irgendwann fahren wir da halt gegen eine Wand, ne?
Ja, nicht wirklich, nee. Ich meine, die eigentliche Quintessenz ist effektiv die, wir haben auf jeden Fall eine Intelligenz. Und zwar eine Intelligenz, wie wir uns das eben mal halt vorher nicht vorstellen konnten, sondern
Und noch
wir
immer
haben
nicht
eine,
können,
bitte?
noch immer nicht können, wirklich. Also ich meine, kaum jemand kann sich so wirklich was darunter vorstellen, was jetzt hinter diesem Phänomen steckt. Es gibt mannigfaltige Thesen, aber es gibt so viele Thesen, wie es Forscher gibt eigentlich, ne?
Ja, man muss halt gewisse Dinge einfach ableiten. Also bei mir ist es halt so, wenn ich jetzt beispielsweise mich durch ein paar hundert Fälle durchlese und wenn die Quintessenz ist, dass ein Objekt nicht aussieht wie das andere und ich das praktisch als globalen Trend habe, oder wenn ich mir die humanoiden Berichte ansehe, wo ja auch unendlich viele Entitäten dann unterwegs sind, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die Möglichkeit Nummer eins ist, wir bekommen jeweils im einmaligen Besuch von irgendwelchen Wesen, die also im Schnitt 10 Minuten sich in der irdischen Atmosphäre aufhalten, die fliegen dann wieder davon und dann sind sie weg. Also es geht hier praktisch zu, wir sind so einem Ballungszentrum oder einem Bahnhof oder, also das müsste man halt dann erklären, wieso das so ist. Meine persönliche Überzeugung ist auch aufgrund des Ablauf und ja, des gesamten Musters des Phänomens ist, dass wir tatsächlich eine Intelligenz haben, die sich uns in verschiedenen ja, Formen oder eben halt dann in verschiedenen Aspekten präsentiert und dann eben auch als Lichtkugel aktiv ist. Man kennt das ja von den Kornkreisen oder man kennt das, wie gesagt, so von diesen Merkwürdigkeiten da im parapsychologischen Bereich werden die ja dann auch beschrieben. Und das könnte durchaus eben halt dann auch zurückzuführen sein auf das UFO-Phänomen. Also vielleicht sind das ja drei verschiedene oder vier verschiedene Phänomene, die dann letztlich auf eine einzige Intelligenz zurückgehen, die was auch immer macht. Nur ich persönlich denke, dass wenn wir Ufonauten sehen wollen, dann werden das dann wahrscheinlich dann eher diese Lichtkugeln sein, die da herumfliegen.
Du hast das Hessdalen-Phänomen schon erwähnt.
Ja.
Und da gibt es natürlich eine starke Parallele auch zu den Phänomenen in Knittelfeld. Also, du hast da letztens auch zu dem Forumsbeitrag, dem Forumsthread zur Sendung, ein paar Dokus gepostet. Darunter ein sehr interessanter Bericht des Hessdalen-Phänomens, wo also Leute auch dann solide Objekte sehen
Richtig.
und wenn sie sich diesen Objekten nähern, also auch da dieses Muster. In einem anderen von dir geposteten Link, oder ich glaube, den hast du mir mal geschickt. Das hat mir, ich habe mir da jetzt wieder mal so ein paar UFO-Dokus angeschaut zur Vorbereitung. Also die Lichtphänomene in Marfa, Texas.
Ja.
Da gab es auch einmal eine wirkliche Verfolgungsjagd zu eines Lichtphänomens. Und das hat man also auch eingehender untersucht. Durchaus Hestalen, Knittelfeld und wahrscheinlich hunderten anderen Orten auf dieser Welt, die halt noch nicht bekannt gemacht wurden, sehr, sehr ähnlich. Glaubst du eigentlich, dass wir im Prinzip eigentlich, dass also das Basisphänomen diese Lichtkugeln sind und alles, was dann sonst noch beobachtet wird, eher quasi die individuelle Wahrnehmung ist? Oder glaubst du, dass dieses Lichtkugelphänomen auch wiederum nur eines von vielen ist?
Also ich persönlich habe es für mich ja, soweit natürlich aufgeschlüsselt. Also das UFO-Phänomen besteht für mich eigentlich aus zwei Segmenten. Punkt 1 sind ja die ganzen schwarzen Projekte. Du hast es ja schon mal angesprochen mit diesem TR-3B oder halt alles das, was die Amerikaner, ich meine, der schwarze Militär oder das schwarze Militärbudget der Amerikaner beträgt ja im Jahr zwischen 70 und 100 Milliarden. Und viele von den Objekten, die dadurch dann eben halt dann praktisch gebaut werden oder die dort ersonnen werden, die fliegen auch herum und die werden also dann auch sicherlich in irgendeiner Form auch für UFOs gehalten werden oder auch für UFOs gehalten. Und der zweite Aspekt ist dann eben halt so das UFO-Phänomen, das ich jetzt persönlich unter der Rubrik Strange eben halt dann verbuche. Da scheint es dann tatsächlich so zu sein, und ich komme ja aus dem humanoiden Berichten, und da ist es ja dann auch relativ so, dass wir auch diese Shapeshifter haben. Es gibt Entführungsfälle, wie beispielsweise der von diesem Sammy Desmond 1984 da aus Kalifornien. Da war es so, dass dann also diese Grays sich transformiert haben in Lichtkugeln, die kamen ihm dann angeflogen und tauschten also abermals praktisch ihre Form und wurden dann auch wieder zu Grace. Und kurioserweise gibt es das auch in der Historie. Das heißt, also, da gibt es Berichte über Kobolde, die dann in der Luft herumgeflogen sind als Lichtkugeln und sich dann eben halt dann auch entsprechend verändert haben. Also ich persönlich denke, dass das gesamte strange UFO-Phänomen, also alles nicht militärische, auf diese Intelligenz zurückgeht, wobei also die Intelligenz dann allerdings die verschiedensten Formen annimmt. Also ich kann es nur an einem Beispiel mal nochmal ganz kurz erläutern. 1954 beispielsweise gab es eine unglaubliche UFO-Welle mit unglaublich vielen Berichten über Humanoide, und parallel dazu nahm die Zahl der Marienerscheinungen sprunghaft zu. Scheinbar war es wirklich so, dass also einige Entitäten dann für religiös gehalten wurden, und dann hat sich das Phänomen scheinbar dem irgendwie angepasst. In anderen Bereichen waren es dann eben halt dann die Außerirdischen. Da hat man sich dann scheinbar auch entsprechend angepasst.
Du hast auch, also um auch zu zeigen, dass durchaus auch in Deutschland natürlich dieses Phänomen mehr als aktiv ist, die Holzkirchner-Phänomene hast du näher untersucht.
Ja.
Kurze Zwischenfrage, sind die auch Teil des Buches, das ich da verlinkt habe, Unheimliche Begegnungen, ein Forschungsbericht, oder?
Nein, also das mit Holzkirchen ging eigentlich jetzt 2005 los. Also
Okay.
das heißt, im Buch sind die nicht mit dabei, aber es ist, also wer es wissen will, wie ich jetzt sagen wir mal so die allerersten Berichte untersucht habe, mit wem ich es da zu tun hatte, kann das Buch natürlich dann gerne kaufen.
Also, das heißt, unheimliche Begegnungen, ein Forschungsbericht. Das waren also quasi, da hast du deine Anfänge dokumentiert.
Richtig.
Und 2005 hast du dann die Holzkirchner-Phänomene, ich glaube,
Ja.
eh schon auf deinem Blog behandelt, oder?
Ja, also wenn du willst, kann ich die Geschichte mal kurz
Bitte,
erzählen,
ja?
was da so alles vorgefallen ist.
Tu das.
Prima. Ja, gut, es begann eigentlich im Jahr 2005. Wir hatten also damals hier in München eine Anzeigenschaltung geschaltet bei der Münchner Abendzeitung. Und daraufhin hat sich ein Zeuge bei uns gemeldet, der wohnt eigentlich in Holzkirchen. Und hat sich dann aufgrund dieser UFO-Anzeige bei uns gemeldet, und er hat dann also über Holzkirchen direkt so ein merkwürdiges Licht beobachtet, das da eben rumgeflogen ist, und er hat gemeint, es sei dann vielleicht sinnvoll, wenn man jetzt in der Region Holzkirchen vielleicht auch mal so eine Anzeigenschaltung macht, um an weitere Informationen zu kommen. Und das haben wir dann gemacht. Unser Medium war damals ja der Holzkirchner Merkur. Und daraufhin haben sich dann einige Zeugen bei uns gemeldet. Zu dem speziellen Fall, zu dem wir jetzt die Informationen haben wollten, kam nichts. Es war allerdings dann ein recht interessanter Fall mit dabei, der ist uns geschildert worden vom Sohn des Zeugen, also vom erwachsenen Sohn des Zeugen, der, Ja, der hatte dann wohl 1954, und da sind wir jetzt wieder im 54er Jahr wieder mit dabei, eine ziemlich merkwürdige Sichtung, UFO-Sichtung. Und der Sohn hat uns gefragt, bei Interesse könnte er eben halt ein persönliches Treffen ausmachen. Wir haben einen Termin gemacht, sind dann auch ins Kirchen gefahren, und dann hat sich dann eigentlich folgender Fall ergeben. Und zwar war es so, dass der Zeuge 1954, das war damals im Sommer, der war 10 Jahre alt und ist von der Schule gekommen und hatte normalerweise dann an dem Bauernhof, also er wohnte mit seiner Familie dann auf dem Bauernhof, hätte da sonst aushelfen müssen, aber da war es so, dass er irgendwie gute Noten hatte und das fiel dann also da flach und er durfte dann den Tag spielen gehen. Lief dann zu einer Lichtung, da hatten er und einige seiner Spielkameraden so ein Loch ausgebuddelt und so eine Tür drauf, und auf die Tür haben sie dann nochmal Erde draufgeschüttet, und das war für die halt der Bunker. Also er lief dann zu diesem Bunker, und als er dort angekommen war, bemerkte er, also von seinen Freunden war keiner da, und er bemerkte dann am Himmel ein ziemlich bizarres Objekt. Er hat es mir dann eben halt dann so geschildert, dass es die Form hatte von einem Ei, und der untere Bereich war metallisch, obenauf war eine transparente Kuppel. Und in diesem Vehikel war ein Mann zu sehen, und der sah völlig normal aus, trug auch so eine braune Uniform, und für den Zeugen war eigentlich klar, das ist ein Amerikaner. Und dieses Vehikel hatte dann die etwas merkwürdige Angewohnheit, es bewegte sich die ganze Zeit auf und ab. Also ähnlich wie man so ein Jojo praktisch bewegt. Und das Ganze ging dann 3, 4, 5 Mal, flog das Objekt nach oben, kam wieder nach unten. Dann grinste dieser vermeintliche Amerikaner den Zeugen an, und das Objekt schoss dann eben in die Luft davon. Und der Zeuge rannte dann also, kann man sich ja vorstellen, mit einiger Panik dann nach Hause. Er wollte seinen Eltern dann von dem Vorfall erzählen und bekam aber gleich Ärger. Und zwar, die hatten ihn gefragt, ja, wo warst du so lange? Und wir haben uns Sorgen gemacht und tralala, wie Eltern halt so sind. Und erst zu Hause realisierte er, dass es jetzt plötzlich 19 Uhr war. Und er hat dann eben dann noch gemeint, dass er jetzt praktisch dann an dem Bunker war und dort gespielt hätte, und er hätte dann den Amerikaner gesehen. Und seine Mutter hat dann allerdings dann gemeint, dass sie dann also knapp 1 oder 2 Stunden, nachdem er das Haus verlassen hatte, gerade an diesem Bunker war. Und sie sah also weder ihn noch dieses Flugobjekt. Und das ist eigentlich einer der ersten Missing Time Fälle für dieses Jahr, für 1954. Der Zeuge konnte sich nicht erklären, was in dieser fraglichen Phase geschehen ist. Wir waren dann auch nochmal vor Ort, also den Bauernhof gibt es soweit nicht mehr. Wir sind da die ganzen Strecken dann nochmal abgelaufen. Wenn er so um 1:30 losgelaufen ist, war ungefähr um 2 da. Also wir kommen dann auf ein Missing Time von, 4,5 bis 5 Stunden.
Ja, das
Und können uns
ist
das dann eben halt dann auch bis dato nicht erklären, was da wirklich vorgefallen ist.
und da gab es aber auch später dann noch Sichtungen in und
Achso,
rund
ja, ich kann das
um.
dann gleich
Ja, sag
weiter. Ja
einmal.
gut, ich kann es mal in einem, ich kann es in einem Durchgang.
Genau.
Der nächste Fall, also wir hatten da natürlich dann angefangen mit weiteren Anzeigenschaltungen, jetzt wieder im Holzkirchner Merkur, dort nach weiteren Zeugen zu suchen, und daraufhin meldete sich dann also praktisch ein weiterer Zeuge. Da war es allerdings vom gesamten Szenario her ein bisschen anders. Er war damals mit dem Fahrrad unterwegs, und zwar zwischen Otterfing und Holzkirchen, da auch, wo die S-Bahn verkehrt, wo da der Nahverkehr auch stattfindet, was für die ganzen 4 Fälle ja von signifikanter Wichtigkeit ist. Und er war also dann im Hochsommer mit diesem Fahrrad unterwegs, und auf der Strecke kam ihm dann ein älterer Herr entgegen. Und der war also völlig schwarz angezogen, und vom Kleidungsstil würde man sagen 1960. Und das Erstaunliche war, er trug Winterkleidung, und an dem Tag, das war im Juni oder Juli, war es eben halt dann so, dass das völlig deplatzierte Kleidung war, die er trug, und er hatte sogar Handschuhe an. Und der Zeuge fuhr jetzt also an dieser schwarzen Gestalt vorbei, drehte sich um, und der Mann war weg. Und er hat natürlich dann, der Zeuge hat natürlich dann gedacht, naja gut, vielleicht hat er einen Hitzeschlag bekommen oder ähnliches. Links von diesem Weg war Maisfeld, rechts war der Maisdamm, also war der Zugdamm, und folglich kehrte er eben halt dann um, fuhr die Strecke wieder zurück, um zu sehen, wo denn der alte Mann geblieben ist. Er fand ihn nicht mehr. Ja, und wir waren dann eben halt dann auch bei diesem Ereignis vor Ort, fanden das ganz merkwürdig, dass also dieses Areal, wo also praktisch dieser schwarz gekleidete Mann aufgetaucht ist, nur 500 Meter entfernt ist von dieser Waldlichtung, wo der Zeuge, den ich ja anfänglich erwähnt hatte, seine Begegnung da mit diesem vermeintlichen Amerikaner in dem Objekt hatte. Und also beide Fälle spielten sich in unmittelbarer Nähe von diesen Gleisen ab. Und das Gleiche haben wir dann auch im dritten Fall. Damals war es so, da hatten wir also auch abermals wieder so eine Anzeigenschaltung dann geschaltet, wobei ich natürlich sagen muss, dass die Berichte, die wir dann die meiste Zeit über bekommen, mit denen, das sind so klassische IFOs. Also das heißt, wenn du drei, viermal inserierst, hast du dann, naja, sagen wir mal 40 Fälle und von diesen 40 Fällen ist dann halt dann ein interessanter mit dabei. In dem Fall war der Zeuge 17 Jahre alt und wohnte in Holzkirchen und die beiden hatten dann so. Wann war das nochmal? Ich glaube, das war 2007 war das, genau. Und die hatten dann eben halt dann vor, von Holzkirchen aus nach Deisenhofen zu fahren, um dort an einer Party teilzunehmen. Und der Zeuge ist dann also mit seiner Freundin in die S-Bahn rein und während der Fahrt haben die sich dann irgendwie in die Haare gekriegt. Der Zeuge ist dann eben bei Sauerlach ausgestiegen, die Freundin ist dann weitergefahren und dann hat er sich gedacht, also jetzt hier wieder nach Hause zu gehen, das bringt nichts und er hat sich dann vorgenommen, also die 5 Kilometer bis nach Deisenhofen zu laufen und ist dann eben halt dann auch an dieser Gleisverbindung dann entlang gegangen, weitergelaufen und nach etwa 20 Minuten bemerkte er plötzlich, dass er völlig von gleißend hellem Licht illuminiert wurde. Das heißt also, es war unglaublich gleißendes helles Licht. Und der beschrieb uns das dann mit, ja, wie man das bei diesen Fußballstadien kennt, ja, so diese Flutlichter. Das Licht an sich war kalt, also es war keine Hitze zu spüren. Er konnte auch nichts hören, also es war jetzt nicht irgendwie ein Hubschrauber in der Nähe oder so. Er konnte die Quelle auch nicht mal sehen, weil immer wenn er versucht hat, nach oben zu gucken, wurde er geblendet. Dann fing er dann an zu laufen und diese merkwürdige Lichterscheinung verfolgte ihn. Ja, das heißt also, er lief dann 10, 20 Meter, stürzte dann auf den Boden, schlug sich dann sein Knie auf und geriet dann irgendwie in Rage, packte dann eben halt dann also die Steine, die da eben halt dann herumlagen, also diesen Schotter und warf das dann also auf Verdacht hin auf das Licht. Und das Geräusch, es gab dann ein ganz komisches Geräusch, so als ob man jetzt mit Steinen gegen einen Metalleimer schmeißt. Und plötzlich ging das Licht aus. Ja, und er hat dann auch noch versucht zu erkunden, wo das Licht herkam. Das ging einfach nicht. Ja, er stand dann auf, lief panisch zu einem Arbeitskollegen, der in Sauerlach wohnt. Wobei man natürlich sagen muss, dass der Arbeitskollege nicht unbedingt jetzt ein Kumpel von ihm war. Der war ungefähr 30 Jahre älter und die beiden kamen auch nicht so gut miteinander zurecht. Aber er war der erste Anlaufpunkt. Rannte dann eben halt dann um ungefähr 23 Uhr dann zu dem und war völlig panisch und der Arbeitskollege rief dann eben halt dann bei den Eltern des Zeugen an und die holten ihn dann also ab, fuhren ihn dann wieder nach Holzkirchen und er war dann also so aufgebracht, dass die dann den Notarzt rufen mussten, weil er war völlig von der Rolle. Also er hatte dann Schüttelfrost, die hatten also dann Angst, dass er dann irgendwie Kreislaufzusammenbruch bekommt oder ähnliches. Dann kam also dann der Notarzt, verabreichte ihm dann entsprechend so eine Beruhigungsspritze. Und dann hat der Zeuge auch dem Arzt zuallererst erzählt, was da vorgefallen ist. Und dann hat der Arzt irgendwie sinngemäß gemeint, naja, das wird wohl ein Polizeihubschrauber gewesen sein, der den angeleuchtet hat. Und für den, ja, war eigentlich dann die Sache soweit beendet. Für den Zeugen eigentlich nicht. Er hatte dann im Verlauf der kommenden Wochen und Monate panikartige Zustände, musste dann auch wirklich dann zu einem Psychologen gehen. Und nahm dann auch ein Medikament, Cipralex, glaube ich, hieß das irgendwie, Cipralex, was er eben mal halt dann nehmen musste. Und traute sich dann also weit über ein Jahr auch nicht mehr raus, wenn es draußen dunkel war.
Okay.
Und das war jetzt sozusagen vom Emotionalen her für uns der interessanteste Bericht, weil wir haben uns ja dann mit seinen Eltern ja auch unterhalten, auch mit seiner Ex-Freundin und dann auch jetzt speziell mit diesem Arbeitskollegen. Und der hat uns dann auch geschildert, dass der völlig, völlig von der Rolle war. Also so, als ob er jetzt hier von irgendwie einem Mörderbande gejagt worden ist. Also er muss irgendwas absolut Schreckliches erlebt haben und daher ist dann der Fall für uns dann auch unidentifiziert und wir können uns das auch nicht erklären, was das für eine merkwürdige Lichterscheinung dort war. Wobei man natürlich sagen muss, aus den USA, kennt man durchaus ähnliche Fälle, wo dann eben ja, UFOs mit extrem hellen Licht jetzt speziell Autos oder Personen verfolgen. Der letzte, vierte Bericht von diesen ganzen Strangen war auch, ist jetzt zwar nicht so dramatisch wie die anderen davor, hatte aber zwei ganz interessante ja, Rückmeldungen dann auch noch gehabt. Und zwar war es so, dass diesmal der Zeuge sich übers Internet bei uns gemeldet hat. Er hat dann einfach die Suchoption UFO und Sauerlach oder UFO und Otterfing eingegeben. Und der Vorfall, den er mir dann beschrieben hat, der ereignete sich im August 2011. Damals war er dann mit dem Fahrrad unterwegs, machte dann eben halt dann so eine kurze Pause und bemerkte am Himmel eine Metallkugel, also einen metallisch wirkenden Flugkörper da in einiger Entfernung. Das mit der Entfernungsangabe, Höhenangabe war ein bisschen schwierig. Also er meinte, wenn man jetzt sagen wir mal so ein normales Centstück nimmt und praktisch den Arm ausstreckt, den Raum, den also dieses Centstück dann am Horizont dann eben einnimmt, das entspräche dann der Größe dieser UFO-Erscheinung, wenn man so will. Und er sah sich das ganze Szenario dann eine Weile an, hatte dann aber plötzlich das Gefühl, dass er irgendwie stören würde, fühlte sich dann unwohl, wollte sich aufs Fahrrad setzen und dann schoss also dieses Objekt im geraden Winkel mit unglaublich hoher Geschwindigkeit dann, also von Otterfing aus Richtung Holzkirchen. Und ich hatte ja dann mit dem Zeugen ja auch einen Termin vereinbart und das war auch, ich hätte es eigentlich gar nicht anders mir denken können. Ich stieg also dann an der S-Bahn-Haltestelle Otterfing aus, kam dann zu einem Zeugen und da war auch in unmittelbarer Nähe, also es waren wie gesagt keine 10 Minuten zu Fuß, war eben halt dann auch diese Bahntrasse. Also das heißt, alle vier Fälle haben sich dann in der unmittelbaren Nähe von der Bahntrasse abgespielt. Aus welcher Motivation dann eben halt dann auch heraus auch immer. Ich hatte es kurz erwähnt, es gab dann noch zwei kuriose Nachspiele. Das Nachspiel Nummer eins war, dass als ich das erste Mal mit dem Zeugen telefoniert habe, war die Geschichte dann so, wir hatten ja dann telefoniert, Termin ausgemacht, ich habe das Telefon wieder aufgelegt und dann gegen Mitternacht läutete bei mir plötzlich das Telefon. Und zwar war es merkwürdigerweise ein Klingelton, den kannte ich von meinem Telefon noch gar nicht. Und bin dann also auch ans Telefon hin, habe abgehoben und normalerweise sehe ich ja bei mir auf dem Display, wer dran ist. Ja, also es ist entweder wird die Telefonnummer angezeigt oder wenn jemand die Telefonnummer unterdrücken lässt, steht da unbekannt. In dem Falle stand nichts, leeres Display. Also das Telefon habe ich relativ lange, das habe ich noch nie gehabt. Ich hebe ab, kein Mensch dran. Ja, ich lege dann wieder auf. Am nächsten Abend, also abermals gegen Mitternacht, nochmal dieses merkwürdige Geräusch von meinem Telefon. Ich bin dann auch dann auch alle Klingeltöne durchgegangen, die es gibt. Also dieses Klingeln tauchte nirgendwo auf. Ja. Wieder der gleiche Effekt, auf dem Display war nicht zu sehen. Und es ging auch niemand ran. Und das Ganze wiederholte sich dann auch nochmal an einem dritten Abend. Und die Geschichte an sich lief dann nochmal eine kuriose Stufe weiter. Und zwar, ich arbeite ja in einem Verlag als Verlagskaufmann oder im Anzeigenverkauf. Und da war es dann so, dass dann, als ich diesen Vorfall in Otterfing auf meinem Webblog hatte, am Tag darauf trudelte dann eine Arbeitskollegin bei mir ein und fragte mich, ob ich denn wüsste, wo sie wohnt. Und ich war da ein bisschen irritiert, weil mir am frühen Morgen noch nicht so ganz klar war, worauf sie hinaus wollte. Und dann hat sie gemeint, Sauerlach. Und dann sah ich sie aber nach wie vor etwas entgeistert an. Und dann hat sie dann gemeint, ja, wir haben ja mal über deinen Blog geredet, das war aber schon Monate her. Und also rein zufällig hatte sie wirklich meinen Blog besucht, wo dieser eine Fall war. Und das war auch mit der Verbindung auf Holzkirchenphänomene. Und das Erstaunliche ist, was sie mir erzählt hat, ist, dass, also unser Gespräch war im November, dass knapp 1 oder 2 Wochen davor, zu nachtschlafender Zeit, sie einen unglaublichen lauten Schrei gehört hatten. Da, wo sie wohnt, beginnt eigentlich, also wenn man das Haus verlässt, geht es dann rauf auf ein Feld und später kommt der Wald. Und aus der Richtung kam eben dieser Schrei. Und die sind dann, also weil es ein unglaublich lauter und verzweifelter Schrei war, sind die natürlich dann alle raus. Und die haben dann auch gemerkt, dass da die Nachbarn die Lichter anmachen und dann ist man da rumgelaufen, hat dann also geguckt, was es sein könnte. Man fand absolut gar nichts. Kann jetzt natürlich Zufall sein, kann aber auch durchaus sein, dass das eine von diesen merkwürdigen Anomalien ist, jetzt speziell in der Region, sagen wir mal so zwischen Holzkirchen, Otterfing und Sauerlach. Also das sollte ich vielleicht mal kurz erwähnen. Also Holzkirchen ist eine Gemeinde, die ist also im Süden von München, ungefähr 30 Kilometer entfernt, und man kann sie also recht gut mit dem Auto erreichen oder eben halt dann auch direkt mit der S-Bahn hinfahren.
Okay, das war nämlich auch eine Frage. Wo ist Holzkirchen? Also im Süden Deutschlands, südlich von München. Und ja, also eine Reihe seltsamster Dinge. Eigenartige Telefonprobleme haben ja Leute immer wieder. Da habe ich ja auch schon mal einen sehr bizarren Fall von Kalibertrieb online gestellt. Keine Ahnung, was da wieder los ist, aber das ist schon ein sehr beeindruckendes Sammelsurium an Absurditäten, das du
Ja, und
da zusammengetragen hast.
das Interessante ist, ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich das erwähnt habe. Wir haben also mein Kollege, der Peter Kleinschmidt, der arbeitet ja so mit GPS und ähnlichen technischen Geschichten. Und das Interessante ist nicht nur, dass sich das Ganze dann an diesem Bahndamm also abgespielt hat, sondern wenn man alle Tatorte markiert und miteinander verbindet, kommt man also auf 7,5 Kilometer. Das heißt also, in diesem Areal hat sich das Ganze dann abgespielt.
Okay, verstehe. Also ein sehr gut eingrenzbarer Bereich eigentlich. Und gibt es da irgendwie, hast du da irgendwie nachgeforscht, was dieser Ort vielleicht für eine Geschichte hat? Oder gibt es da irgendwelche Indizien, warum das dort so?
Ja, das ist für einen Außenstehenden natürlich dann schwierig. Ich habe dann so ganz im Bürgermeisteramt mal dezent angefragt, beziehungsweise habe ich mich dann auch erkundigt nach lokalen Sagenforschern. Also es gibt da eigentlich nichts. Also es gibt da eine Region, die nennt sich, also das ist halt der Teufelsgraben, der ist 23 Kilometer lang. Der geht dann also an Holzkirchen vorbei, beziehungsweise dann auch an Bad Tölz. Und war vor ewigen Zeiten mal ein Fluss, und da gibt es halt eine Entstehungsgeschichte, dass der Teufel den da praktisch dann freigeschaufelt hätte. Aber es ist jetzt nicht wirklich so. Ich habe mich da natürlich dann auch mit Sagen eingedeckt, habe aber jetzt nichts gefunden, was in irgendeiner Form, wo ich jetzt sagen könnte, das würde sich jetzt dann in der Historie dann entsprechend weiter eruieren lassen, was da vor sich geht.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass früher man eben, wenn einem nichts mehr eingefallen ist, das Ganze dem Teufel in die Schuhe geschoben hat und heute eben irgendwelchen Außerirdischen, unter Anführungszeichen.
Naja,
Also
die
das
Erklärungs-,
sind
ja,
so
es ist ja.
Erklärungskübel, wo man dann alles reinwerfen kann.
Ja, es ist natürlich, die Erklärungshypothesen sind ja immer abhängig vom Zeitalter. Ja. Also
Ja.
ich meine, als die Luftschiffwelle 1897, 1898 war, gab es ja auch Spekulationen darüber, dass sie vom Mars kommen oder vom Mond. Und je weiter es gediehen ist, gut, zwischenzeitlich ist man ja dann auch bei den Supernatural Außerirdischen, also gerade so die Skinwalker Ranch ist natürlich dann eine real, das kann man jetzt mit normalen Aliens oder normalen Außerirdischen, die da jetzt landen und irgendwelche merkwürdigen Experimente machen, natürlich dann gar nicht mehr erklären.
Ja. Viele fragen sich jetzt natürlich, was soll denn das Ganze? Was sind denn das für völlig wahnwitzige Geschichten? Und was, ich meine, er soll uns doch endlich sagen, was da dahinter steckt. Naja, wenn das so einfach wäre es ja super. Ich möchte dem Ganzen schon noch ein bisschen was draufsetzen,
Ja.
nämlich die Jenseitshypothese. Das ist also etwas, das sogar mich, also ich beschäftige mich jetzt doch schon einige Zeit, weit über 10 Jahre mit diesem Phänomen, weil es einfach so strange ist und irgendwie auch nicht aufhört. Also, aber es gibt dann doch immer wieder Dinge, die mich wirklich überraschen. Und vor ein paar Jahren bin ich da zum ersten Mal, und ich habe da eben nachgelesen, du offenbar auch, Whitley Strieber, der ja einer der ersten war, der sich da geoutet hat und das dann ziemlich bereut hat, glaube ich. Inzwischen aber das also weiterführt. Communion hat das Buch damals geheißen. Hat natürlich Unmengen von Reaktionen bekommen auf das Buch hin, unter anderem also tausende Briefe, die vor allem seine Frau Anne Strieber alle gelesen hat. Bewundernswert. Ich würde da, glaube ich, irgendwann einmal auszucken. Ja, wirklich. Also. Und eines der Dinge, also eine Beschreibung oder eine Facette dieser Erlebnisse, die sehr oft vorkam, ist, dass sich unter diesen netten Greys oder Reptiloiden, die vielleicht nicht so nett waren oder was auch immer, unter diesen typischen Außerirdischen, alles unter Anführungszeichen bitte, auch Verstorbene eingemischt haben. Da stand auf einmal die Oma. Da ist ja dann wirklich schon langsam Schluss. Oder ich meine, was, und da gibt es eben jetzt die Jenseitshypothese.
Ja.
Erzähl doch mal ein bisschen was, wohin diese Spur führt oder auch nicht.
Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, da ich mich ja immer rückgekoppelt höre, soll ich vorab die ganze Story erzählen oder wünschst du Interaktion mit mir?
Wie meinst du das? Ich wünsche Interaktion mit dir. Ich möchte
Ja,
eigentlich.
weil ich würde dann eben halt dann nur kleine Bröckchen anfangen. Oder soll ich
Ja,
das
ja.
erzählen, wie vorhin?
Nein, nein, tu mal jetzt eher in kleinen Bröckchen. Es kommen auch sehr
Okay.
viele Fragen, auf die ich jetzt mal ein bisschen eingehen möchte.
Ja.
Hilfe, jetzt kommen Poltergeister, schreibt da jemand. Ja, genau, jetzt kommt's. Es ist halt so, ne? Was soll
Ja.
man machen? Ich meine, ja.
Ja, wenn du was sagen möchtest, bitte etwas lauter, weil wie gesagt, ich höre mich immer mit. Das ist ein
Alles klar.
Problem. Prima. Naja, gut, die ganze Geschichte fing eigentlich noch nicht mal mit diesem Whitley Strieber an, sondern mit Kenneth Ring. Dr. Kenneth Ring ist ein amerikanischer Mediziner, der hatte also dann mit Patienten zu tun, die also schwerste Unfälle hatten. Der war also in der Notfallmedizin. Und die Personen, die er zum Teil wiederbeleben konnte, die hatten dann immer wieder geschildert, dass sie dann so klassische todesnahe Erlebnisse hatten. Und er fing dann eben an, mit diesen todesnahen Erlebnissen sich zu beschäftigen. Die ganze Geschichte wurde dann allerdings etwas schräg, als dann Berichte kamen über Personen, die ihren Körper verließen, dann aber nicht im Himmel waren oder in diesem Tunnel, so wie man es halt kennt, sondern die waren plötzlich in einem, naja, in einem UFO. Das heißt also, die befanden sich dann eben halt dann in einem Areal, was wir heute als UFO wohl ansehen würden. Dort waren verschiedene Entitäten eben halt, stellenweise wurde da Kommunikation betrieben. Das Merkwürdige war, das waren keine Einzelfälle, sondern das war eine ganze Reihe von Fällen. Und diese merkwürdigen Forschungsergebnisse hat er dann auch zusammengefasst in einem sehr guten Buch, das ich auch sehr empfehlen kann. Das nennt sich The Omega Project. Und da hat er eben halt diese Inhalte mit eingepackt. Also jetzt rein aus der Sicht eines Mediziners, der nichts mit UFOs zu tun hat und der hat da auch gar nicht nachgeguckt, sondern der ist halt wirklich nur mit todesnahen Erlebnissen dann beschäftigt gewesen. Und die ganze Geschichte hatte dann allerdings dann auch noch einen Pedanten oder also einen praktischen Gegensatz, einen gegensätzlichen Forscher, der aus dem Bereich der UFO-Forschung kam, das war der Raymond Fowler. Und Raymond Fowler gehört wahrscheinlich in den USA mit zu den bekanntesten UFO-Untersuchern. Der hatte diese Betty Andreasen Luca-Geschichten untersucht. Das war eine Frau, die dann über Jahre hinweg die verrücktesten Erlebnisse hatte. Und da spielten außerkörperliche Erfahrungen, Körpertausch mit irgendwelchen anderen Entitäten und so weiter immer eine große Rolle. Und dieser Kenneth Ring hat dann festgestellt, dass bei seinen Falluntersuchungen Zeugen auch immer verrückte Sachen geschildert haben. Die waren mit dem Auto unterwegs, ein UFO tauchte auf und sie fanden sich dann im UFO wieder, allerdings nicht mit dem physischen Leib, sondern eben halt dann also praktisch dann mit ihrem, naja, sagen wir mal, Seelenkörper. Und es gab dann auch anderweitige Berichte, dass diese Wesen auftauchten und praktisch dann auch irgendwelche Manipulationen am Seelenkörper vornahmen. Also das waren jetzt, sagen wir mal, so die Inhalte, die dann vor Whitley Strieber waren und man weiß es ja auch von David Jacobs und von Bud Hopkins, dass die bei ihren Berichten ja Ähnliches hatten. Das heißt, da kamen dann die Wesen in Begleitung von verstorbenen Personen an und sagten, dass also die Eingriffe, die sie machen würden, wichtig seien und sie sollen sich keine Sorgen machen und Ähnliches mehr. Hopkins und Jacobs haben natürlich dann allerdings dann gemeint, naja, das seien jetzt hier irgendwelche Deckerinnerungen, aber sehe ich persönlich nicht zu. Also ich denke durchaus, dass diese Begegnung mit der Transzendenz also durchaus real wirklich stattfinden und dass hier Parallelen sind zwischen Jenseitsräumen im weitesten Sinne und dem UFO-Phänomen.
Okay, also jetzt einmal davon ausgehend, dass wir jetzt also diese Berichte auch wirklich ernst nehmen und auch da gibt es ja, wie schon eingangs erwähnt, auch glaubhafte Zeugen und sehr akribisch untersuchte Fälle. Das heißt, man muss also davon ausgehen, dass die
Ja,
Menschen zumindest das erlebt haben.
das Phänomen, das kann ich auch ganz kurz sagen, das taucht auch überall auf, beispielsweise, also wenn man jetzt das Buch liest da von diesem David Webb, das ist jetzt auch kein UFO-Esoteriker, sondern der hat ja, gehört ja wirklich dann zu den klassischen Ufologen, sehr konservativen Ufologen und der hat ja dann auch ein Buch geschrieben, Entführungen in Buff Ledge. Das war dann eben halt so eine kleine Feriensiedlung und er und eine Bekannte von ihm, die waren da Animateure. Diese Siedlung liegt dann an einem Fluss und da führten so ein ganz langes Pier hin und da waren die dann also an diesem Pier und ein UFO tauchte auf, Aliens erschienen und das allererste, was passierte, war, dass der Typ eine außerkörperliche Erfahrung hatte, ja. Das heißt also, er sah sich selber von oben und dann das gesamte Szenario. Also ich würde sagen, todesnahe Erlebnisse sind da nicht die Ausnahme, sondern vielmehr die Regel. Oder Ausleibigkeitserfahrungen vielmehr. Also nicht todesnahe Erlebnisse, sondern Ausleibigkeitserfahrungen.
Schönes Wort, Ausleibigkeitserfahrung. Aber auf das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinaus, sondern es gibt dann natürlich auch wieder mindestens zwei verschiedene Erklärungen. Das eine ist, dass also diese Wesen tatsächlich in einem Raum kursiv gestellt sich aufhalten, in dem halt auch die Toten sind. Puh. Oder dass sie irgendwie die Möglichkeit haben, die Bilder, wie diese Leute ausgesehen haben, zu reproduzieren, um Vertrauen zu erwecken. Das ist jetzt eher die zweite These, ist jetzt eher die verschwörungstheoretische. Aber ich meine, ja.
Ja, willst du jetzt ein Statement?
Ja, was hältst du für wahrscheinlicher? Das ist
Also ich
also.
persönlich muss sagen, ich betrachte ja das UFO-Phänomen ja nicht nur aus dieser außerkörperlichen Erfahrungsgeschichte heraus, sondern wir wissen ja eben halt dann auch, dass bei diesen Berichten ja alle möglichen paranormalen Geschichten eben halt laufen. Also das Ganze scheint tatsächlich relativ wenig mit physischen außerirdischen Raumschiffen zu tun zu haben, die jetzt hier landen, Menschen entführen, um irgendwie Genmaterial zu bekommen, sondern es gibt da eine ganze Reihe von völlig verrückten Berichten. Ich hatte es ja mal auch angemerkt mit dem Körpertausch, dass dann eben Menschen entführt werden und die kommen zu Bewusstsein in einem völlig anderen Körper. Das heißt also, das sind dann diese Hybriden, die dann in irgendwelchen merkwürdigen Glaskästen sind, die da unter Wasser stehen oder Brutstation oder was auch immer. Also dieses Element, das Ganze mit dem, also ich meine, man muss sich ja beispielsweise ja nur das bekannteste Buch zur Thematik ansehen, das ist ja Alien Discussions von 96. Da fanden ja in den Räumlichkeiten des MIT, fanden ja Veranstaltungen statt zum UFO-Entführungsphänomen. Den Tagungsband habe ich ja da, wobei man natürlich sagen muss, das war nicht vom MIT ausgehend, sondern nur in den Räumlichkeiten. Und ein relativ großer Teil von diesen Berichten da geht es wirklich um diesen Bewusstseinstransfer. Also, dass da wirklich Zeugen waren, die dann gemeint hätten, ja, sie wären dann in dieser außerkörperlichen Erfahrung gewesen. Das war ja, die eigentliche Quintessenz des Ganzen, sei also praktisch nicht mal der Leib oder eben hatte nur rudimentär, sondern also, dass diese Seelenkontakte oder was auch immer eben halt der springende Punkt ist. Und das ist natürlich dann, da waren ja alle möglichen naturwissenschaftlich geprägten Ufologen auch mit dabei, sehr konservative. Und das kommt eben dabei raus, wenn man sich mit den Fällen beschäftigt. Natürlich, klar, also die UFO-Intelligenz kann uns natürlich dann ja alles Mögliche erzählen. Ja? Man kann das natürlich dann schon so weit beeinflussen, dass da eigentlich sich was völlig anderes abspielt. Aber dann taugt eigentlich gar keine Arbeitshypothese mehr. Dann stecken wir ja nun also völlig in den, da sind wir ja seit 1947 keinen Millimeter weiter.
Sind wir auch nicht, glaube ich.
Bitte?
Sind wir auch nicht.
Ach doch.
Nein, finde ich nein. Ehrlich gesagt, ich meine, wirkliche Antwort gibt es nicht. Es gibt keine einzige wirklich haltbare oder wirklich griffige Antwort auf irgendwas. Kommt mir manchmal vor. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen frustriert, kann sein. Aber es ist, wenn ich mir das jetzt wieder so anhöre, es ist so, um Himmels Willen, was passiert da nur? Und die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, jetzt auf wirklich breiter Basis, ist ja auch nicht da. Zum einen schad, zum anderen nachvollziehbar. Aber okay. Eine Sache, die wir noch kurz vorher besprochen haben, also als wir über den Inhalt der Sendung sprachen und die jetzt auch im Chat ein paar Mal schon kam, beziehungsweise ein verwandtes Phänomen ist dann im Chat angesprochen worden,
Ja.
diese Underground Sounds.
Ja.
Und dann gibt es ja vor allem in den letzten Monaten diese Töne, die dann einfach irgendwo aus der Luft kommen, die Leute teilweise aufnehmen. Da gibt es dann also unglaublich viele Fälschungen davon, aber offensichtlich auch tatsächlich Phänomene, wo also Leute keine Ahnung haben, woher diese Geräusche, die verschiedenstartig sind, von Posaunen bis hin zu klingt wie ein Zugunglück, aber man steht in der freien Natur, also auch natürlich absurd. Wie soll das anders sein? Aber diese Underground Sounds vielleicht, weil da hast du dich ja ein bisschen damit beschäftigt. Ja, bitte.
Ach so, du willst wissen, wie meine Position dazu ist, okay?
Ja, so was du da recherchiert hast.
Ja, wirklich recherchiert habe ich eigentlich nur im Internet. Also bei uns hier in Deutschland habe ich bis dato noch nichts Vergleichbares dann aufgenommen. Man muss es natürlich dann auch aus so einer gewissen Zeitebene her sehen. Also wir hatten ja vor knapp einem Jahr diese etwas merkwürdige Erscheinung, dass da plötzlich Unmengen von toten Vögeln überall gefunden worden sind. Das Ganze wurde dann immer versucht, irgendwie natürlich zu erklären, allerdings müsste das dann ein bekanntes Phänomen sein. Aber das war effektiv neu, also dass in dieser Masse eben halt dann halb zerfleischte Vögel dann vom Himmel fallen oder auch stellenweise andere Tiere, war schon mal sehr signifikant.
Ja, es war völlig neu und völlig unangenehm biblisch.
Naja, unangenehm biblisch, richtig. Und dieses Jahr, beziehungsweise auch schon Ende des letzten Jahres, fingen dann diese merkwürdigen Sounds an. Wobei eine Geschichte wird dann immer wieder vergessen. Es gibt also gerade in amerikanischen Medien immer wieder Hinweise auch auf elektromagnetische Effekte. Ich hatte jetzt neulich bei mir auf dem Blog einen Bericht, da ging es um eine ganz kleine Ansiedlung. Da war es so, dass dann plötzlich die Garagentüren nicht mehr aufgingen, die Kaffeemaschinen funktionierten nicht mehr. Das Ganze wurde dann eben halt dann von den Journalisten dann ziemlich lächerlich ad acta gelegt. Ja, es werden wohl irgendwie die Aliens gewesen sein. Fand ich dann eben halt dann recht interessant, wie man mit solchen Fällen dann auch umgeht. Also nicht nur die UFO-Zeugen sind sozusagen, um es mal unschön zu formulieren, gearscht, sondern eigentlich alle jene, die überhaupt irgendwie mit, sogar wenn es nachmessbar ist, wenn man wirklich feststellen kann, da funktioniert nichts, da wird dann hier mit Hohn und Spott reagiert. Ein anderer Effekt,
das ist, Entschuldigung, ich muss da kurz unterbrechen, also das ist auch im Chat da jetzt gang und gäbe, da gibt es immer ein paar, die also halt nicht anders darauf reagieren können, weil es macht da ein bisschen Angst, das Ganze, und man möchte dann am liebsten, dass das alles nur Blödsinn ist. Sorry, ist es nicht. Wäre eh schön, aber es ist nicht alles Blödsinn, aber gut, machen wir weiter. Ich meine, es ist alles absurd, aber es ist, ja. Es
Ach Tarek, ich höre dich jetzt ein bisschen leise, kannst du dich ein bisschen lauter machen,
ja, bitte? Ja, der Einwurf ist schon wieder vorbei, bitte mach einfach weiter.
Aha, okay, ja, und die letzte Geschichte, die ich dann eben halt dann vernommen habe, die war dann in Kanada. Da tauchten auch diese merkwürdigen Underground Sounds, ist da die Bezeichnung wahrscheinlich falsch, also die kommt ja aus einem völlig anderen Bereich. Und da tauchten eben diese Sounds auch auf und da fiel einer Frau praktisch so eine Holzhütte zusammen. Also es war wohl irgendwie ein Schuppen oder ein Lager und muss wohl dann eben halt dann auch noch ganz gut in Schuss gewesen sein, aber das Ding hat es halt dann zerlegt. Und ich denke, wenn man das Ganze mal so zusammensummiert, ist die Möglichkeit, wir beide hatten das ja, glaube ich, schon mal intern ja schon mal besprochen, da mit dieser Jericho-Kanone, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da irgendwelche Schallwaffen oder Atmosphärewaffen gibt, die man dann eben mal dann ausprobiert, die dann auch gezielt eingesetzt werden, weil ich mir das ehrlich gesagt anders nicht erklären kann. Wobei man natürlich sagen muss, die Bezeichnung Underground Sound, die habe ich jetzt übernommen aus einem ganz anderen Bereich. Man weiß es ja beispielsweise in Colorado ist es so, da gibt es ja diese MOA, also diese Military Operation Areas, und da wird ja im Untergrund extremst gebuddelt und das sind dann also eben halt dann auch Schallfrequenzen, die ungefähr dem entsprechen, was von oben kommt. Und von daher bezieht sich das mit dem Underground Sound eher auf die Bohraktivität da in den Militärarealen, diesen Untergrundbasen.
Okay, also du siehst jetzt mit dem Phänomen, das wir heute besprechen, das eh schon weitläufig genug ist, keinen direkten Zusammenhang. Das höre ich da jetzt.
Nein, also ich würde, wenn, dann passt es sicherlich, also wie gesagt, ich teile ja das UFO-Phänomen ja für mich ja so ein, einmal in den Bereich der militärischen Aktivitäten, da tauchen Flugscheiben auf und diese schwarzen Dreiecke, und ich bin mir auch sicher, dass unter den gleichen schwarzen Projekten eben halt dann auch diese merkwürdigen Jericho-Schallkanonen eingesetzt werden, aber ich denke nicht, dass das jetzt wirklich etwas mit dem UFO-Phänomen zu tun hat.
Also du unterscheidest da wirklich sehr klar in das klassische UFO-Phänomen, das war also die eingangs schon gleich einmal erwähnten Leuchtphänomene, Lichtkugeln, die dann alle möglichen
Erscheinungsformen. Ja, und alles, was jetzt so in Holzkirchen vorgefallen ist, das ist für mich alles klassisches UFO-Phänomen. Also ich denke da nicht, dass da wirklich irgendwie Militär Zeug mit dabei war.
Ja, die sehen das vielleicht höchstens auch und sind genauso ratlos wie wir. Und dann eben, vielleicht auch noch, weil du es erwähnt hast, kurz Stichwort TR3B. Ja. Dann gibt es natürlich auch diese Haunebu-Scheiben, ja. Nazi-UFOs genannt. Ja. Da gab es jetzt auch den Film, der jetzt unlängst herausgekommen ist, Iron Sky, der, ja. Ich habe jetzt so den Anfang gesehen, ich schaue mir den sicher an, das ist sicher ein lustiger Film, der mit der Realität hoffentlich absolut nichts zu tun hat und einfach nur wunderbare Fiktion ist. Oder ja. Wie siehst du das? Ist das irgendwie Kann da irgendwie etwas Faktisches dahinter stehen, hinter sowas wie Iron Sky, oder ist das einfach nur völlige Fantasie?
Ja, man muss es sagen, immer so ein bisschen zeithistorisch betrachten. Und zwar war es ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als die deutsche Presse wieder eben halt dann wieder erschienen ist und dann auch die Lizenzen dann eben halt dann liefen, war es so, dass 1950 herum in Deutschland so die allerersten Berichte kamen über UFO-Aktivität in den USA. Und da geschahen eigentlich zwei sehr merkwürdige Dinge. Zum einen war es dann eben halt dann so, dass dann, ja, also dazu sollte ich anfügen, also man hat über das Phänomen berichtet, aber eben halt dann gemeint, dass das dann außerirdische Flugvehikel sind, die da unterwegs sind, und daraufhin meldeten sich dann bei den Zeitungsredaktion deutsche Ingenieure, also Schriever, Klein, Habermohl, Miethe, also so die bekanntesten, die dann eben mal zu Protokoll gaben, dass zu Zeiten des Dritten Reiches sie tatsächlich an scheibenförmigen Flugkörpern gearbeitet haben. Und glaubt man also den Aussagen dieser Ingenieure, seien die dann auch 1945 in Prag soweit auch schon, also sei der Prototyp schon mal geflogen. Das Argument, das da immer eingesetzt wird, weshalb hat dann das Dritte Reich den Krieg nicht gewonnen, ist halt ganz klar, dass die Objekte wirklich nur in Einzelstückzahlen vorlagen und dann eben halt dann aber auch praktisch gerade erst mal zum Erfolg wurden.
Das heißt also, es gab da Bemühungen in diese Richtung, man weiß aber im Moment weder irgendwas über den Antrieb, das kann also auch genauso ein aerodynamischer Antrieb gewesen sein. Da gibt es also die Glocke und so weiter, diese,
Ja, das ist wieder eine andere Geschichte. Man
ja.
muss da natürlich dann.
Also ich will da auch gar nicht zu tief einsteigen. Also
Ja.
jedenfalls, okay, das heißt, auch da müsste man genauer nachbohren, aber Iron Sky in
Ja,
der
ich kann es auch ganz kurz machen. Ich kann
Ja.
es ganz kurz machen, das Thema. Es gibt ja diesen britischen UFO-Untersucher, den Nick Redfern, der lebt ja derzeit in Texas, habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Der hat ein Buch herausgegeben, das nennt sich UFO FBI Files. Und in diesen FBI Files sind Berichte drin von ehemaligen Zwangsarbeitern, die also im Dritten Reich gearbeitet haben. Die sind dann in die USA gegangen, und nachdem in den USA das plötzlich dann mit den fliegenden Untertassen angefangen hat, sind die dann eben zum FBI gelaufen und zur CIA, die es damals schon gab, und haben gesagt, dass das, was da am Himmel fliegt, das hätten sie dann eben als Zwangsarbeiter auch entsprechend herstellen müssen im Dritten Reich. Und der veröffentlicht dann die Dokumente, der veröffentlicht dann die Zitate. Also ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen, der jetzt meint, dass da nichts dran ist oder dass das irgendwie nur rechte Esoterik ist. Es ist auch durchaus wirklich nachvollziehbar etwas da. Und wenn ich mir anschaue, was haben die Amerikaner nach 1945 gebaut? Die haben also, es gab diese kanadische Afrika, also dieses scheibenförmige Vehikel, das da nicht geflogen ist. Und wir wissen, die hatten da diesen, wie hieß das Ding nochmal, Silverbug. Das war eben halt dann auch so ein scheibenförmiges Flugobjekt, das eben halt dann auch geplant war. Das war auch kurz nach dem Krieg. Also es ist halt dann schon merkwürdig, wenn man sagt, dass wenn es diese Objekte nicht gegeben hat, dann frage ich mich, weshalb haben wir die Einträge bei FBI und CIA? Und man müsste dann eben mal dann erklären, warum die Amerikaner dann plötzlich zwei Projekte aus dem Boden gestampft haben mit Silverback und Afro, um das einfach zu imitieren.
Okay. Und TR3B, Stichwort, ganz kurz, weil ich möchte dann, wir nähern uns schon dem Ende der Sendung, wir werden heute sicher wieder ein bisschen
Oh, das
überziehen.
geht aber heute fix.
Naja, bei dem Thema, ich meine, wo fängt man da an und vor allem, wo hört man da
Ja.
auf? TR3B ist ja immer wieder, taucht dieser Begriff auf. Was ich immer so seltsam finde, ist, dass es also da wirklich eine Typenbezeichnung geben soll, die dann durchgesickert ist. Also, okay, nennen wir es halt TR3B, ob die
Ja,
jetzt wirklich so
kann
heißt.
man aber erklären.
Okay, erklär mal, was ist denn so deine.
Ja, es ist tatsächlich so, also es gibt da ein recht gutes Buch, das sich eben halt dann jetzt speziell mit dem Thema beschäftigt. Das nennt sich Flying Wings von einem Rudolf Storck. Und der legt auch in seinem Buch dar, dass es diesen TR-3A tatsächlich gegeben hat. Also es war ein taktischer Aufklärer. Der war 1977 im Einsatz. Das Interessante ist, dass aber den keiner kennt. Das heißt also, das war ein schwarzes Projekt, wurde schwarz eingesetzt, bis das ganze Ding eben halt dann nicht mehr schwarz einzusetzen war, eben halt dann technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand war und wurde dann eben halt dann wieder eingestampft. Und da gibt es im Internet einen Menschen, der nennt sich Edgar Fouché, und der meinte, dass die Entwicklung von diesem TR-3B sei eben halt dann auf der Area 51 durchgeführt worden. Und dass praktisch dieser TR-3B das Nachfolgeprojekt von diesem TR-3A ist. Und dabei soll es sich dann eben halt dann also auch um irdische Flugtechnologie handeln. Also das Ganze läuft so irgendwie mit Antigravitationsantrieb. Da spielt dann also Quecksilber mit rein. Übrigens eine interessante Parallele zu der Glocke vom Igor Witkowski. Also ich würde die Bücher vom Igor Witkowski sehr empfehlen, weil er auch ganz klar beschreibt, wie dieses komische Ding da geflogen ist. Und ja, wir können jetzt erklären, weshalb ich meine, dass das irdisch ist. Oder hast du noch eine Frage?
Ja, erklär mal, warum du glaubst, dass das irdisch ist. Ich meine, hört sich so an, ja, aber.
Ja, die Geschichte war eigentlich so, und zwar, es gab ja vor ein paar Jahren dieses National Institute for Discovery Science, also das hatte da dieser mehrfache Milliardär Bigelow eben halt gegründet, und da war ja die Untersuchung von diesen schwarzen Dreiecken, war ja ein Kernpunkt von dem Ganzen. Und da hat man die Flugrouten, mit den Flugrouten dieser schwarzen Dreiecke sich beschäftigt und hat dann eben halt dann recht gut beobachten können, dass diese Objekte von Luftwaffenstützpunkten aus losfliegen und dann eben halt dann auch zwischen einzelnen Luftwaffenstützpunkten dann entsprechend zirkulieren. Und die Schlussfolgerung von diesem NITS, also diesem National Institute for Discovery Science, war eben halt, dass es dann so, naja, so Stealth-Ballons sind, also sozusagen hochentwickelte Zeppeline, die dann also mit einer Sonderbeschichtung irgendwie ausgereift sein und dann eben nur futuristisch gebaut sind, was meiner Meinung nach allerdings nicht die Flugeigenschaften dieser Vehikel erklärt.
Okay, und natürlich diese schwarzen Dreiecke werden immer wieder gesichtet. Phoenix, Arizona, über Belgien, Stephenville, Texas, obwohl die waren eher boomerangförmig. Aber wie wir heute gehört haben, ist ja jetzt die äußere Erscheinung, puh, ja, also das ist Schall und Rauch, das kann ja die Mickey Maus plötzlich über den Himmel schweben.
Ja? Ja, wobei man sagen muss, dass die Dreiecke die einzigen sind, die also sich kontinuierlich an die Form halten, während das bei dem echten UFO-Phänomen immer ja so ist, dass das, naja, sagen wir mal, sehr stark fluktuiert, was da gerade gesehen wird. Also ich kenne jetzt auch keinen, also man muss natürlich dann unterscheiden, nicht jeder dreieckige Flugkörper ist ein TR-3B. Ja. Ein TR-3B zeichnet sich einfach durch die drei Lichter aus, durch die schwarze Gestalt und auch durchaus durch die Flughöhe.
Aber gibt's über diese TR-3B, diese sogenannte, gibt es da irgendwo einen Paper Trail? Gibt es da irgendwo tatsächlich faktisch was Nachweisbares, dass es irgendwelche solche Programme geben soll? Oder ist das eben jetzt nur ja, ist durchaus auch eine Informationsquelle, aber halt eine andere, ist das jetzt nur auf Whistleblowern basierend?
Das passiert dann, also noch nicht mal, glaube ich, auf Whistleblowern. Es ist halt so, dass man aufgrund der Zeugenschilderungen, die uns halt dann vorliegen, praktisch dann einzelne Aspekte herausfiltern muss. Beispielsweise, wenn diese Objekte auf Luftwaffenstützpunkten landen, wenn diese Objekte von Hubschraubern begleitet werden, also nicht verfolgt, sondern begleitet, wenn sie von Jets begleitet werden, wenn sie jetzt beispielsweise auch, ich habe es mir kurz notiert, es ist ja auch Sichtungsberichte beispielsweise über Fort Bragg, einmal in Kalifornien, dann über Fort Bragg in Texas, wissen wir, dass da die Objekte dann also direkt über der Anlage waren. Wir wissen beispielsweise auch von dieser Boeing-Niederlassung in Seattle, dass die Objekte dort entsprechend hergestellt werden. Und kurioserweise tauchen die dann auch immer über dem Boeing-Areal auf. Und Seattle hat, glaube ich, mit 6 oder 7 Berichten in der Stadt, wo die Objekte dann von diesem Boeing-Konzern weggeflogen sind, wo man das also wirklich dann nachvollziehen kann, wo kam das Objekt eigentlich her, führt dann alles nach Richtung Boeing. Und das Ganze ist halt dann auch interessant wegen diesem Dr. Eugen Podkletnov, das ist ein Landsmann von mir, der hat ja so einen Antigravitationsantrieb wohl irgendwie entwickelt, von dem dann alle gesagt haben, ja, das würde nicht funktionieren und das geht ja gar nicht. Interessanterweise hat Boeing in Seattle arbeitet jetzt mit diesem Dr. Eugen Podletkov zusammen, und die haben dann ein eigenes Projekt gestartet, das nennt sich GRASP, also G-R-A-S-P, kann man mal bei Google eingeben und da mal nachschauen. Und also die arbeiten praktisch dann mit dem Antigravitationsantrieb, den er da entsprechend vorgeschlagen hat.
Okay, also ich fasse zusammen. Keine Beweise in dem Sinn, aber sehr, sehr viele Indizien, so wie halt bei dem ganzen Rest auch, nur dass es sich hierbei, wenn, dann offenbar ziemlich eindeutig um eine terrestre Entwicklung handelt.
Davon gehe ich aus, ja, also es gibt dann.
Naja, gut, also jetzt wieder zurückkommend auf unser eigentliches Thema. Also ich sehe das auch ein bisschen so wie du, also ich trenne da jetzt schon zwischen diesem klassischen UFO-Phänomen, von dem wir heute eben sprechen, und von diesen, sage ich mal, Advanced Flying Objects, die von verschiedensten Organisationen entwickelt werden. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, natürlich. DMT wird, gab es auch eine Frage im Chat, jemand wollte da unbedingt darüber sprechen, sollte man daher jetzt also kurz besprechen. Das Lustige an DMT ist ja, da sind wir jetzt wieder mitten im Hasenbau, ist, dass also Leute, die diese Substanz einnehmen, ich habe es noch nie probiert, manche Leute, ich habe da letztens mit jemandem gesprochen, mit einer Dame, und die hat was völlig anderes erlebt, das war völlig abstrakt und sehr angenehm und so richtig ein klasser Trip halt, wie man so sagt. Aber dann gibt es eben Menschen, die nehmen das ein und dann finden sie sich plötzlich in der direkten Umgebung von sogenannten Greys. Also die beschreiben die wirklich genauso wie andere, die halt dann Entführungserlebnisse haben und dann irgendwie mit Schrammern und irgendwelchen komischen Objekten im Körper zurückkommen. Was geht denn da ab?
Ja, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man eben, gut, dazu muss ich kurz erklären, und zwar, dass die Versuche gehen ja zurück auf einen Dr. Strassmann, der ja mit einer ganzen Reihe von Amerikanern diese Versuchsanordnung dann eben mal dann durchgeführt hat. Und die Amerikaner haben dann tatsächlich eigentlich auch das gesehen, was im kulturellen Bereich zu erwarten war. Ja, das heißt, sie haben dann die Greys gesehen, die haben dann so reptoide Wesen gesehen, ein paar Clowns tauchten dann auf. Die Geschichte an sich war ganz interessant. DMT wird allerdings eben halt dann auch in Südamerika eingesetzt, und zwar von Schamanen, die haben da so eine Liane, da können sie dann dieses entsprechende Konzentrat sich dann zusammenstellen. Da ist
Ayahuasca
DMT,
heißt das, glaube ich.
Bitte?
Ayahuasca.
Ja, genau, richtig, ja, genau. Und wenn du dir da mal die... Bitte?
Nein, nein.
Achso, okay. Wenn du dir da mal die Schilderungen also von den Schamanen ansiehst, dann erleben die natürlich völlig andere Dinge. Ja? Das heißt, also, da tauchen plötzlich keine Greys mehr auf und keine Aliens, sondern die sehen dann eben halt dann also praktisch die Götterwelt, von der sie kulturell eben halt beeinflusst sind. Und meiner Meinung nach erklären sich diese DMT-Erfolge halt dahingehend, dass die Fantasie dahingehend angeregt wird und man konfrontiert wird mit den inneren Bildern, die allerdings soziokulturelle Ursachen haben. Ja, das heißt, der Schamane in Brasilien sieht das, was eben halt kulturell vorgegeben ist, und dann der Amerikaner sieht halt das, was ihm kulturell vorgegeben ist.
Aber da, und übrigens, das heißt eben DMT und nicht TNT, wie jemand glaubt.
Für was nee, DMT, Dimethyltryptamin ist das.
Ja, das finde ich jetzt interessant, also dass jeder das sieht, zu dem er ihm eben seine kulturelle Prägung führt.
Richtig.
Aber das ist ja bei den UFOs genauso. Ich meine, die einen sehen die Jungfrau Maria und die anderen sehen, keine Ahnung, Captain Kirk 2.0.
Ja, wie gesagt, ich persönlich habe ja die nicht den Gedanken, dass also wirklich da reale Kontakte mit DMT hervortreten.
Okay.
Also ich meine,
aber es ist trotzdem eine Parallele da. Es ist also jetzt nicht jetzt in dem, dass vielleicht DMT tatsächlich auch denselben Kontakt hervorruft, den manche Leute berichten, wenn sie halt auf der Wiese spazieren gehen und irgendwas daherfliegt. Aber auch da ist die kulturelle Prägung ausschlaggebend dafür, was die Leute dann wirklich sehen, wahrscheinlich.
Das könnte durchaus so sein, ja. Wobei wir natürlich, sagen wir mal, viele Aspekte des UFO-Phänomens, auch wenn die Objekte eben halt dann völlig anders gestaltet sind und die Ufonauten, aber es bleiben dann doch irgendwie UFOs. Also auch das, was in Südamerika, was beispielsweise da 1977 da bei Polaris beobachtet worden ist. Es waren ja dann auch relativ einfache Leute, aber die haben dann doch merkwürdige Entitäten gesehen, die in Raumschiffen unterwegs waren. Also ich glaube, dass da der Unterschied zwischen DMT und der Unterschied zwischen den Manipulationen der, sagen wir mal, der UFO-Intelligenz im engeren Sinne, dass da noch ein paar kleine Unterschiede bestehen, meiner Meinung nach.
Naja, da magst du auch, du hast recht, aber ich versuche dann irgendwie so die Relationen daherzustellen zwischen all diesen verschiedenen Dingen, von denen wir heute gesprochen haben. Ja, wir werden ein bisschen überziehen. Und ich meine, gut, jetzt dreht man wieder diesen berühmten Schritt zurück, schauen uns das Ganze an, von dem wir heute gesprochen haben. Und das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der Absurdität, die uns hier seit Jahrzehnten begegnet und verschiedenst interpretiert wurde, vor allem aber ignoriert wurde. Ich finde auch, das ist ein mindestens so absurd wie das Phänomen selbst ist unser Umgang damit. Dieses ewige lächerlich machen, das ist so dumm. Oder eben, wenn dann wirklich total die Angst ist und nein, ich will davon gar nichts hören, lass mich in Ruhe damit, ist auch irgendwie komisch. Es ist ja da und irgendwie muss es ja was mit uns zu tun haben.
Richtig.
Und natürlich, jeder, der jetzt diese Sendung gehört hat, oder fast jeder, außer die, die für sich halt ihre Antwort gefunden haben, aber jeder sehnt sich natürlich danach, okay, bitte was. Irgendwas, was soll das? Ja? Und das hast du auch schon in manchen deiner Artikel, wenn ich mich jetzt recht entsinne, beschrieben oder angerissen, diese These, dass das UFO-Phänomen ein selbstkorrektives Element ist. Dass wir das quasi selbst erzeugen, und ich spreche eben jetzt nicht von dem TR3B-Zeugs da, sondern von diesen Lichtkugeln, die einfach seltsamst sind, dass das also ein Phänomen ist, das wir auf wie auch immer, ja, vielleicht kann man da bei Burkhard Heim nachlesen und eine Antwort finden, aber wir erzeugen das selbst, um uns irgendwie ja, einen evolutionären Prozess einzuleiten. Hypothese. Kann
Ja,
das
ich glaube,
sein?
wir erzeugen es aus der Transzendenz heraus.
Was heißt das?
Also ich persönlich gehe eigentlich davon, ja, das ist natürlich gut, das klingt jetzt religiös, aber ich meine, wir beide sind ja unter uns, hört ja keiner zu.
Na, sehr gern.
Nein, ich persönlich denke, dass wir eigentlich, also dass es zwei verschiedene Bewusstseinsebenen gibt. Die eine ist eben halt dann die verfleischlichte, also im Körper, und die andere ist dann eigentlich unsere eigene ursächliche Heimat und die ist dann in der Transzendenz. Und es scheint tatsächlich so zu sein, man kennt das ja bei den alten Indern, die haben ja da dieses Maya-Konzept, dass wir also in einer Illusion leben. Und ich denke, dass diese Eingriffe, die jetzt hier stattfinden, nicht zufällig stattfinden, sondern dass da gezielt Personen ausgesucht werden und dass da gewisse Dinge gemacht werden, wobei ich natürlich keine Ahnung habe, was da wirklich passiert, die aber scheinbar zu diesem Programm mit dazugehören.
Gut, aber das sind völlig, ich meine, da schreibt jetzt jemand mal ehrlich, ich reise Millionen von Lichtjahren und mache Lichtspielchen. Nein, eben nicht, sondern das ist eben etwas, das quasi.
Nee, also es sind nicht Millionen Lichtjahre, sondern ich persönlich gehe davon aus, dass die Transzendenz, also ganz ähnlich wie bei den Todesnaherlebnissen, ja praktisch in diesem Raum ist.
Das
Also
heißt,
das
das
sind
ist
halt nur
eigentlich,
Räume, die wir nicht sehen können.
ja, also gerade mal eine Planck'sche Länge von uns entfernt, so
Ja,
quasi,
genau.
da ist diese andere Realität und wenn sie möchte, kann sie eben zu uns rüber
Genau.
und. Aber wo kommt die jetzt her? Hast du da auch ich meine, sind das dann wir selbst, die das erzeugen oder
Ich gehe
herbeirufen
davon
oder?
aus. Also es
Okay.
wird natürlich metaphysisch immer gesagt, wir verfestigen uns hier sozusagen in den physischen Raum oder wir werden körperlich, um hier Licht und Liebe zu lernen oder sonst irgendwas. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen, also für meinen persönlichen Geschmack zu esoterisch. Es kann sein, dass das einfach ein Spiel ist. Ich meine, es kann sein, dass wir sozusagen als Bewusstseinsfeld, ja, uns in irgendeine Dimension bewegen und dann einfach mal wissen wollen, wie ist denn das, wenn man jetzt in einer, ja, in so einem physischen Körper steckt, wie ist es, wenn man eben halt dann nur endlich ist, ja, wenn man sterben muss, wie ist das, wenn wir uns in einer biologischen Welt bewegen, ja, das ist im Endeffekt dann eigentlich ja, das ist ja praktisch so eine virtuelle, ja, Lebensräume, die da eben halt dann geschaffen werden. Also ganz ähnlich wie so ein, okay, wie so ein Ego-Shooter, wo man dann eben halt seinen Charakter dann annimmt und sich dann eben halt dann da drin bewegt. Ist der Unterschied wahrscheinlich nur der, dass wir völlig vergessen, wo wir eigentlich herkommen. Vielleicht wird es dann auch irgendwann mal irgendwelche Ego-Shooter geben, wo man dann also sein Tagesbewusstsein eben halt verliert und dann völlig in diese Romanfigur dann aufgeht. Und ich meine, nichts anderes ist ja dieses Maya-Konzept, das kann ich mal kurz umschreiben. Es hat mal einen Gelehrten gegeben, ging also zu dem indischen Gott und fragte, was bedeutet Maya? Da hat dieser indische Gott gesagt, ich will es dir zeigen. Und dieser Gelehrte stieß also aus seinem Körper heraus, wurde dann eben halt dann neu geboren als indische Prinzessin, verlebte ein ganz normales Leben, wurde 60, 70 Jahre alt, starb, wurde dann, wie es im Hinduismus Brauch ist, eben halt verbrannt und tauchte dann als Rauch wieder bei diesem Gott auf und trat in seinen Körper ein. Und daraufhin meinte dann eben diese indische Gottheit, du weißt jetzt, was Maya bedeutet.
Ja.
Das klingt jetzt mega. mega esoterisch, was eigentlich auch gar nicht mein Anliegen ist, sondern man muss sich einfach nur vorstellen, dass es eben zwei verschiedene Bewusstseinszustände gibt. Wie gesagt, einmal im Körper gefangen und dann das andere eben halt dann darüber hinaus. Und ich meine, wir praktizieren am Computer ja was Vergleichbares mit Rollenspielen und mit Ähnlichem. Und so ähnlich stelle ich mir das in einer potenzierteren Form dann durchaus vor, eben halt dann für die wirklich reale Intelligenz oder für die wirklich reale Welt.
Und dieses absurde Phänomen, das wir da beobachten, ist also Teil dieses ganzen Spiels, um quasi die nächste Runde einzuleiten, oder wie?
Ja, ich meine, wir wissen ja nicht wirklich, was passiert, wenn ein UFO landet. Ja, okay, wir haben den Zeugenbericht, die zeugenbeobachtende Scheibe, aber wissen wir, was das tief in uns innen verändert? Oder was wissen wir denn, wenn irgendwelche neuen Kornkreise auftauchen, ja, wo wir uns dann angucken und wir sehen es nicht, aber wer weiß, was sich da eben halt dann an der DNA verändert oder was sich dann generell im globalen Denken verändert. Ja, vielleicht haben wir wirklich, vielleicht sind wir tatsächlich so geprägt, dass wenn gewisse Zeichen auftauchen, Veränderungen in den menschlichen Gesellschaften auftauchen. Oder beispielsweise, dass dieser Alien Grey Typ überall bekannt ist. Ich meine, wer weiß, was hinter diesen Bildern, die ja heute an jedem Kinderladen, Spielzeugladen irgendwo verkauft werden, was das da für eine Wechselwirkung mit der menschlichen Spezies ist.
Ja, archetypische Bilder etc.
Ja, eben, archetypische Bilder und die Götter wissen, was die bei uns praktisch dann hervorrufen. Wir wissen es ja nicht. Das ist ja, wir nehmen etwas wahr, visuelles, und das verschwindet dann wieder. Wir können uns das nicht erklären, weil es für uns keinen Sinn macht, aber es kann durchaus sein, dass wir nicht der erste Adressant sind, sondern irgendetwas tief in uns reagiert dann darauf und irgendetwas in uns verändert sich.
Ja, ich meine, es verändert sich im Moment gerade sehr viel, aber...
Aber weiß man, woher das kommt? Ich meine, es gibt ja dann immer wieder, wenn gewisse Zeiten sich dann eben mal dann ändern oder sagen wir mal, der ganze Kommunismus fällt dann zusammen, kann man sich natürlich durchaus die Frage, wo war da die Initialzündung?
Keine Ahnung, vielleicht in irgendeiner Bankzentrale, aber vielleicht... es hängt sicher alles irgendwie zusammen, aber... Jetzt wirklich zum Ende unserer sehr spannenden Sendung, meiner Meinung nach, oder für mich war es sehr spannend, kommend. Irgendjemand hat aber auch eine Heidenangst davor, und zwar jemand, der also wirklich auch an den Hebeln und an den Schaltern drehen kann. Also jetzt nicht nur Menschen, die da jetzt unverblümt drauf stoßen in Sendungen wie dieser etc. Und dieser jemand oder diese Organisation und was auch immer, ja, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie MIB oder irgendwas, wer auch immer das ist, wie auch immer das organisiert ist, tut aber auch alles, um zu verhindern, dass das irgendwie zu viel Aufmerksamkeit erhält. Ein Beispiel ist auch in einem von dir geschickten Link, wirklich eine tolle Doku, Melbourne 1966 eben. Ich glaube, wir haben jetzt on air, glaube ich, auch schon mal drüber geredet heute, bin mir jetzt aber nicht mehr so ganz sicher. Jedenfalls also Dutzende Zeugen, darunter auch Lehrer, sehen Objekte, diese Objekte landen, die Schüler laufen hin, manche Schüler berühren das, Lehrer nehmen das mit dem Fotoapparat auf, machen also Aufnahmen. Diese Aufnahmen werden konfisziert. Die Kinder werden eingeschüchtert. Ja? Also in dieser hervorragenden Doku werden also einige dieser Zeugen befragt. Und ja, am Ende herausgekommen ist nichts, außer ein paar dieser inzwischen mittelalterlichen Menschen, die natürlich völlig verstört sind und seitdem wirklich ein Trauma haben. Nicht so sehr wegen dem Erlebten, sondern wegen der Reaktion darauf. Also jeder hat sie lächerlich gemacht, die Lehrer haben ihnen das verboten, dann darüber zu sprechen und so weiter und so fort. Ich meine, da fragt man sich ja bitte, wer hat denn überhaupt die Macht und wer hat denn überhaupt die Ressourcen? Und zum Beispiel so einen Fall, wo in einer Schule ganz viele Kinder das sehen, das dann so einzudämmen. Das ist nämlich wirklich ein sehr, sehr gruseliger Aspekt an dem Ganzen. Okay. Wer und warum?
Könnte ich schon. Ich denke, dass es also einfach gewisse Kreise gibt, die unter anderem eben halt dann auch in den Medien auftreten, die jetzt, sagen wir mal, auch den Menschen reduzieren, rein auf den physischen Bereich, dass natürlich gewisse Kräfte wirklich dann auch bestrebt sind, aus uns, die wir ja eigentlich aus einer Dualität bestehen, aus uns dann eben halt dann rein physische Wesen zu machen. Und das funktioniert dann eben halt dann einfach mit einem entsprechenden Terror, den wir dann an den Schulen haben. Der Mensch hat sich dann eben halt in eine Entwicklungsstation, also im Rahmen der Evolution, natürliche Selektion, Mutation und Ähnliches entwickelt. Wir haben keine Seele, wir sind zwischenzeitlich in der Neurologie so weit, dass wir sagen, wir haben kein Bewusstsein. Eigentlich sind wir nur dumme Kreaturen und diese dummen Kreaturen haben die einzige Aufgabe, die physische Welt in dieser physischen Welt zu leben. Das heißt also, der Mensch verbeißt sich in die physische Welt, versucht so viel zu konsumieren, wie es nur geht und praktisch die Nutznießer dieses Systems sind sozusagen dann die Meister dieser physischen Welt. Und wenn man also eine gewisse Dualität einbringen möchte, also Gut und Böse, ich meine, wir haben jetzt Ostern, also da kann man das ja mal machen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es dann eben halt Bestrebungen gibt, so viele Seelen wie möglich für sich zusammenzuraffen und so weit zu knechten, dass eben halt dann für sie nur noch diese physische Welt existiert. Und alles andere eben halt dann, was auf ja sozusagen die höhere Sphäre betrifft oder auf die eigentliche Qualität des Menschen dagegen einzuwirken. Und das findest du eigentlich überall, das findest du in der Naturwissenschaft oder einfach auf die völlige, fast schon radikale Konzentration jetzt auf die Physis, auf das Materielle, dass der Mensch sich eben halt dann auch versucht, immer älter zu machen, also von der Lebenserwartung her. Und ich befürchte, wir werden irgendwann mal so den ewig lebenden Menschen haben, was nichts weiter ist als ein schrecklicher Container oder ein schreckliches Gefängnis für die Seele. Und ich glaube, das ist einfach dieses Boshafte, dieses auch mit in satanistischen Zirkeln verhaftete, was wir dann kennen von Skull, wie heißen die, Skulls and Bones oder so?
Skulls and Bones, ja.
Ja, genau.
Eine Burschenschaft,
das diese bösen Kräfte, wenn man das Ganze mal so sagen will, eben halt dann dahinter stecken und dann also auch in dieser reinen materialistischen Sicht hin, die Menschen versuchen zu überzeugen, dass sie halt nur Leib sind, um sie dann eben halt dann aus den anderen Räumen, wo sie ja keinen direkten Zugriff auf sie haben, abzuhalten.
Ja, und wohin derartiges Denken führt, das sieht man ja, unlängst gab es da eine Veröffentlichung, da gab es eine, man hat darüber theoretisiert, ob man neugeborene Kinder nicht eigentlich auch noch umbringen kann, weil die auch noch keine vollständigen Menschen darstellen. Das
muss
man sich mal, also ja. Da ist aus bei mir, da ist einfach,
ja, das ist
Stopp, ein Baby kann man töten nach der, und ich glaube...
Du, das hatten schon die Spartaner.
Ja, okay. Aber ich glaube, dass derartige absurde Ideen dann wirklich eine Folge einer extrem materialistischen Weltsicht sind. Das glaube ich. Und es ist zum Kotzen. Und wenn uns, also, um es ganz salopp zu sagen, die UFOs aus diesem Schwachsinn befreien können, dann sind sie ja willkommen. Und vielleicht hat irgendjemand Angst, oder vielleicht weiß irgendjemand, dass diese Objekte nur real sein werden können, wenn wir dran glauben. Jetzt wird es wirklich... sehr, jetzt lehne ich mich natürlich ein bisschen hinaus, aber kann sein, dass nur wenn wir daran glauben, diese Objekte überhaupt eine gewisse Realität annehmen können und dass das vielleicht der Grund ist, warum jeglicher physischer Beweis, wobei das dann so ein Henne-Ei-Problem ist, unterdrückt wird, um nur ja nicht quasi das wachsen zu lassen. Kann das sein, dass das da so ein... Wettlauf ist mit der Realität. Realität ist debattierbar, wie wir wissen.
Kann durchaus sein, wobei ich, wie gesagt, einfach so persönlich wirklich den Eindruck habe, dass wir auf der einen Seite so die schwarze Seite haben, die, also ich sehe das ganz ähnlich wie die Katharer, die ja da meinen, also dass die physische Welt ja nur ein Erzeugnis des Teufels sein kann und dass eben halt gewisse Kräfte uns versuchen, jetzt hier so weit wie möglich dann eben halt dann zu halten und alles Metaphysische oder alles Transzendale versuchen dann eben halt dann zu vertreiben. Und unter dem Gesichtspunkt sehe ich das Ganze eigentlich.
So, also in so einem Spray, da kann man alle paranormalen Phänomene vertreiben, ne? so wie lästige Fliegen.
Ja, nur die lassen sich halt nicht vertreiben. Das ist ja dann sozusagen, da muss man sagen, die fliegenden Untertassen, die fliegen ja auch. Wenn ich jetzt, wie gesagt, Anzeigenschaltungen mache, dann melden sich ja dann bei mir auch wieder Zeugen. Also es ist halt so diese merkwürdige Geschichte, die ich merke. Auf der einen Seite, du hast mehr UFO-Berichte, als du untersuchen kannst. Ja, ich meine, ich könnte hier 20 Leute beschäftigen, nur um jetzt wirklich allen nachzugehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich dann die Zeitung schaue, spielt das gar keine Rolle.
Ja, das ist ja... Deswegen
denke ich mir, das kann kein Zufall sein, sondern da gibt es mir meiner Meinung nach durchaus bewusste Kräfte, die auch gewisse Hintergedanken haben, nicht weil das irgendwie ein Quatsch ist, sondern ich denke mir, einige Leute wissen ganz genau, mit was sie es da zu tun haben und sie versuchen natürlich dann diese Phänomene so weit außen vor zu halten.
Abschlussfrage. Könnte es vielleicht sein, dass die Recht haben und wir Unrecht und dass es besser ist, sich damit nicht zu beschäftigen, weil man eine Tür öffnen würde, die man dann nie mehr schließen kann und dass wir da eigentlich was ganz Gefährliches machen heute Abend?
Also wenn ich mir ansehe, was im Rahmen von MK Ultra läuft, wenn ich mir ansehe, was da mit diesen militärischen UFO-Entführungen läuft, wenn ich mir die ganzen Hinweise sehe auf irgendwie völlig durchgedrehte Genexperimente, alleine die Engländer haben 150 Genexperimente zwischen Menschen und Tieren zugegeben. Und wenn ich dann auf der anderen Seite die Möglichkeit der Transzendenz habe, muss ich sagen, fällt mir die Auswahl nicht schwer.
Okay, ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst. Noch
Vielen Dank für das Interview.
es gab da noch die Frage im Chat, ob das Buch, ich nehme an, hat sich bezogen auf das, das ich verlinkt habe. Das ist ja nicht mehr erhältlich, aber man kann es dann doch noch irgendwie gebraucht oder so bestellen oder
Bei
gibt es.
Amazon, also mein letzter Stand war bei Amazon, wären dann wohl noch zwei Exemplare.
Okay, das heißt, also, wenn sich jemand interessiert, kriegt man das schon noch irgendwie.
Genau.
Ja, nächste Pläne, was planst du so zu
Ja,
tun? Gäbe es ja
wir.
genug, wie du kannst.
Wir haben also eine UFO-Sichtung in Fürth, da sind wir jetzt schon seit 4 Monaten dran. Also das ist dann total strange. Da werden wir wahrscheinlich noch Wochen dran arbeiten. Das ist so momentan sobald ich jetzt hier meine Erkältung endgültig los habe, werde ich mich dann wieder in diese Fürth-Untersuchung dann eben hineinschmeißen.
Es ist unglaublich viel Arbeit, diesen Dingen nachzugehen, ne? Also
Ja, weil vor allem der Bericht extrem strange ist und auch das Verhalten der Zeugen war dann nach der Sichtung extrem strange und wir hatten da auch noch ein Problem mit diesen ganzen Funkanbietern oder Handyanbietern, weil bei denen liefen dann die Handys nicht mehr und wir hatten allerdings dann von anderen Nachbarn in der Siedlung erfahren, bei denen gingen die noch. Das heißt also, wir haben da erstmal lange gekämpft mit diesen, also man kann sich gar nicht vorstellen, wie nervtötend das ist, da bei diesen Vodafone-Zeugs oder sonst irgendwo anzurufen. Um eben mal zu erfahren, ob die jetzt hier technische Probleme
oder bei
haben oder
irgendeinem
nicht.
anderen Mobilfunkbetreiber.
Ah
Also
ja,
es
nee, um
ist
Gottes Willen, ich wollte jetzt hier.
prinzipiell ist es halt nervig, wenn man da
Oh ja,
anruft und in
Entschuldigung,
der
Entschuldigung.
Warteschleife ist, ja.
Nee, aber da wissen wir jetzt zwischenzeitlich, es gab kein Problem. Das heißt also, dass dieses Handy-Ausfallen wirklich dann mit dem Objekt zusammenhängt und wahrscheinlich auch das völlig bizarre Verhalten der Zeugen dann im Anschluss.
Okay, aber wenn jemand also hier gerüstet ist, bestens gerüstet, dem Ganzen nachzugehen, dann bist das eh du. Ja, ich danke dir sehr herzlich für den heutigen Abend, auch wenn er uns natürlich alles sehr verwirrt zurücklässt und wir jetzt einmal ein Bier brauchen.
Wenn du sie nicht überzeugen kannst, verwirre sie.
Von was überzeugen? Ne? Ich meine, das ist, ja, ich danke dir recht herzlich und freue mich dann natürlich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder sprechen können.
Ja, würde mich auch so freuen.
Schönen Abend nach
Ja,
München.
wünsche ich euch natürlich allen Hörern und dir auch.
Okay, danke.
Jo, Dankeschön. Tschüss.
Ja, das war Greyhunter. Das nächste Mal Crop FM gibt es am 21.04. Achtung, das ist ein Samstag, nicht wie üblich an einem Freitag. Es ist ein Crop FM Spezial, das heißt, es ist kein Live-Interview. Das Interview entstand Anfang Februar und zwar mit Dr. Leonid Xanfomality. Hat nicht wirklich was mit der heutigen Sendung zu tun, aber es geht schon auch um mögliches Leben jenseits dieses Planeten. Hat also eigentlich wahrscheinlich überhaupt nichts mit der heutigen Sendung zu tun. Aber Dr. Leonid Xanfomality hat da doch auch ein Paper geschrieben über Aufnahmen von Venera 13 von der Venus. Und er glaubt, dass also dort also jetzt vorhandenes Leben zu finden ist, was ich wirklich ausgesprochen spannend finde. Also mögliches Leben auf der Venus das nächste Mal. Wie gesagt, 21.04. ein Crop FM Spezial. Mir bleibt nur mehr, mich bei allen zu bedanken fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.